Ich will einfach die besten Leute hiren oder halt finden, egal ob ich die dann anstellen kann oder ob ich die unter Contract nehmen kann. Heutzutage ist mir das egal. Ja. Vor 2 Jahren hätte ich noch was anderes gesagt. Ich habe einen Geschäftspartner. Wir sehen da ein neues Thema, da kam irgendwie AI raus und die Ecom-Bubble hat sich drauf gestürzt wie sonst was. Ja. Also lass uns ein AI-Ad-System entwickeln. Ja. Ich hatte vor 2 Jahren war das, den Barbie-Team. Der ist in der Ecom-Bubble bekannt, der ist sehr polarisierend. Jeder hat irgendwie eine Meinung zu dem. Der Podcast ging direkt krass viel Reichweite. Wir haben dann Reels rausgeschnitten. Die Reels haben teilweise über 2 Millionen Aufrufe bekommen. Total wild, hatte ich noch nie davor. Also das Leben ist halt so die Mixtur aus den ganzen Erfahrungen, die man halt so im Leben macht. Und Geld ist geil. Geld ist geil, ja. Geld ist, hilft viel, löst ganz viele Money-Problems. Aber diese ganzen Experiences, die man damit machen kann, die machen mich zumindest echt happy. Und ich sage jetzt nicht, dass man viel Geld für jede Experience braucht, aber man kann natürlich auch so Helikopter-Sachen machen, wenn man Geld hat. Wir arbeiten ja auch mit teilweise 9-Figure-Brands zusammen. Das ist dann total absurd. Die sagen dann, auf gar keinen Fall machen wir so einen Deal, weil wir machen selber PR, wir machen selber Influencer-Marketing. Warum sollten wir dir was abgeben? Ja.
Okay, aber würdest du es noch einmal so machen? Würdest du noch einmal so krank viel rausknallen innerhalb von so kurzer Zeit?
Nö. Ich würde es halt anders machen.
Sehr häufig höre ich von Agenturinhabern, die starten am Anfang, dass sie in E-Commerce gehen wollen, weil sie den großen Vorteil sehen, dass man bei E-Commerce nicht verkaufen muss. Das heißt, wenn ich als Agentur Ads schalte für einen Kunden, wenn ich B2B mache, dann muss der auch verkaufen können. Ja, wenn er nicht verkaufen kann, dann spielt es Kamerie, mehr oder weniger, dann bringt es nichts. Ja. Im E-Commerce ist das ja nicht so. Im E-Commerce ist es ja so, ich schalte eine Ad und eigentlich konvertiert der Funnel dahinter und die Strukturen dahinter. Und viele Agenturinhaber, junge Agenturinhaber, wollen speziell in E-Commerce. Was findest du, erst einmal, wie lange bist du noch im E-Commerce schon am Start?
Ich bin jetzt 11 Jahre im E-Commerce.
Ja, okay, 11 Jahre. Da hat sich immer ein bisschen was verändert in
der Zeit. Da hat sich einiges verändert, ja.
Ja, genau. Was würdest du sagen, sind so als Agenturinhaber Dinge, die du cool findest im E-Commerce? Und was sind so Dinge, wo du manchmal denkst, so, das andere, keine Ahnung, B2B oder was auch immer, wäre, was dir besser gefallen wird? Also man hat ja immer so Dinge, die einem selbst an einem eigenen Business gefallen und die einem nicht so gut gefallen.
Ich gehe nochmal ganz vorne drauf ein, was du am Anfang gesagt hast. Viele Anfängeragenturen gehen so in Richtung E-Commerce, weil sie nicht verkaufen müssen. Du musst überall verkaufen.
Ja, yeah, safe. Also was ich gemeint habe, ist, weil der Kunde nicht verkaufen muss.
Ja, ja, ich verstehe. Kein Face-to-Face.
Ja, genau. Ja, ja.
Ich habe die Erfahrung gemacht im E-Commerce, viele Online-Händler, die auch starten, die können auch nicht in Marketing verkaufen.
Ja, yeah, safe.
Ich werde dazu ein bisschen tiefer eingehen nachher. Aber zu deiner Frage. Ich glaube, viele gehen so in E-Com, weil es ist vermeintlich einfacher zu skalieren, einfacher groß zu machen, wenn du ein Produkt hast, eine große Zielgruppe, sagen wir mal, du hast eine irgendwie Anti-Faltencreme.
Ja.
So, es gibt irgendwie 40 Millionen Frauen in Deutschland, die werden alle alt oder älter, irgendwann kommen die kleinen Fältchen um die Augen und irgendwann kommt der Pain. Ja. Ja. Und das ist ja eine riesige Zielgruppe. Wenn ich überlege, meine eigene Zielgruppe, also Online-Händler, das sind vielleicht qualifizierte Leads 70.000, 80.000 im Dachbereich. Mhm. So, das heißt, es ist ein ganz anderes Volumen da.
Ja.
Und ich würde gar nicht sagen, dass es vermeintlich einfacher ist, irgendwie so in E-Com reinzugehen, wenn man nicht face-to-face verkaufen muss, weil man muss immer noch so in der Copy verkaufen. Und diesen Skill, den muss man natürlich lernen.
Ja.
Und ich glaube, das große Shiny Object ist immer, und das hatte ich komme aus dem E-Com, ich hatte früher auch Shops, bis ich dann angefangen habe mit Content, mit Podcasts und Agentur und Beratung und sowas. Und ich habe die Erfahrung gemacht als Unternehmer, und ich glaube, so geht es auch die meisten auch am Anfang, dieses Shiny Object, das ist auf der anderen Seite ist immer grüner. Ja? Das ist wahrscheinlich so der Grund.
Ja, ja. Aber was würdest du sagen, ist so im E-Commerce, was dir im E-Com taugt? Also, dass du deine Agentur quasi als Zielgruppe E-Commerce-Unternehmen hast.
Ja.
Und was sind Dinge, die du sagen würdest, die nicht so nice sind, wenn du auf Zielgruppe E-Commerce gehst?
Ja, also meine Zielgruppe Online-Händler, was ich dann natürlich geil finde, ist, wir sind sehr werteorientiert. Das heißt, wir arbeiten vor allen Dingen halt mit E-Com-Foundern, die geile Produkte entwickeln, die langfristig denken und nicht so diese Get-Rich-Quick-Dropshipper. Ja? Mhm. Weil das ist so ein kleines Segment im E-Commerce, wo dann oft halt über Storytelling verkauft wird, ja, du bist schnell reich und sowas, was natürlich ein Anfänger, der jetzt gerade vielleicht in seinem Job festhängt, sehr motiviert, sich da selbstständig zu machen. Okay. Aber das ist jetzt nicht die Art von E-Com, die ich persönlich mag. Ich mag eher die Founder, die Online-Händler, die sagen, hey, ich habe da was identifiziert in der Zielgruppe. Ich möchte da einen konkreten Pain lösen. Ich habe da vielleicht dieses Produkt weiterentwickelt, wenn es schon ein bestehendes war. Oder vielleicht was ganz Neues erfunden. Das finde ich geil. Wenn Gründer den Mumm haben, was Eigenes zu entwickeln und das dann auch durchsetzen. Weil E-Com ist jetzt nicht mehr das Einfachste, ist nicht mehr so wie vor 5 Jahren.
Ja.
Oder wo Lockdown war und keiner konnte mehr im Retail einkaufen und alle sind, ins Internet gegangen. Das heißt, das ist so, worauf ich richtig Bock habe. Der Nachteil ist, worauf ich nicht so viel Bock habe im E-Com, ist sehr kapitalintensiv.
Ja,
du bist eigentlich immer broke. Ja?
Ja.
Du bist, wenn du in dieser Skalierungsphase bist, so bist du diesen ersten 10 Millionen im Jahr im E-Com, hast du eigentlich nie Cash auf dem Konto.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen der Nachteil im E-Com, den ich jetzt sehe.
Also ab 10 Millionen, sagst du, da, wenn sie nicht geisteskrank aggressiv skalieren, dann würdest du sagen, dann fängt es so an, dass der Cash überbleibt und Geld da ist.
Würde ich so sagen, ja. Das ist so ein bisschen das Äquivalent, wenn man das jetzt auf eine Agentur ummünzt, wahrscheinlich so bei einer Agentur, keine Ahnung, 2-3 Millionen Jahresumsatz.
Okay. Ja gut, ich würde sagen, im Agenturspace kann man schon unten, also kann man schon eine kleinere Agentur auch sehr profitabel und effizient haben, wo gut Geld überbleibt, weil du musst ja Geld eigentlich nie sinnvoll reinvestieren. Also du hast ja kein wirklich sinnvolles Reinvestment. Ich glaube, es gibt eigentlich nur im B2B-Dienstleisterbereich 2 Dinge oder sagen wir 3. Du kannst Beratung kaufen, ja, das sinnvoll ist ja nicht, muss jeder selber entscheiden, aber du kannst Know-how einkaufen in bestimmten Bereichen. Du kannst in Team investieren, Recruiting-Kosten und so weiter und so fort, weil das Team ist die Grundlage. Und du kannst halt irgendwelche Branding-Sachen machen, sagen wir mal so. Dass du halt irgendwie fancy ausschaust und toll bist und was auch immer, solche Sachen. Und das sind eigentlich so die einzigen 3 Sachen, wo ich sagen würde, du kannst so ein bisschen Investment, also das Geld, was die Firma an Profit produziert, sinnvoll reinvestieren. Alles andere, ich habe viel probiert, ist, finde ich, einfach Money Waste. Ja.
Ads?
Ads, ja, okay, aber bei Ads ist auch so, das ist ja, kommt wieder aufs Geschäftsmodell an, aber du holst ja eigentlich bei Ads sehr schnell den Return of Invest rein. Ja. Also wenn wir zum Beispiel Ads schalten, dann holt man ja, sagen wir, bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir cash-profitabel sind im ersten Monat, wo wir Ads schalten. Wenn wir quasi unsere Ads ausschalten würden oder sagen wir mal so, wir hätten noch nie Ads geschaltet und schalten unsere Ads, dann wir geben ungefähr 70.000 Euro monatlich aktuell aus. Dann ist ja nicht so, dass die 70.000 Euro Cash-Upfront sofort reinkommen. Ich meine eigentlich schon, 70.000 kommt schon Cash-Upfront rein, aber insgesamt machen wir keine Ahnung, wenn wir 70.000 Euro ausgeben, wir machen monatlich ungefähr 1 Million Auftragsvolumen. Davon ist aber viel Backend auch. Das heißt, in der reinen Neukundengewinnung machen wir ungefähr 500, 400k irgendwie so.
Ja.
Und davon ist dann wieder Kaltakquise ein bisschen was, Ads ein bisschen was und so teilt sich das halt auf. Aber Ads ist ja immer, ich investiere was und das kommt ja wieder zurück. Also das ist ja sehr direct response. Das ist ja nicht so, Ads kannst du ja auch in meinem Verständnis oder meiner Erfahrung nach nicht so schnell skalieren. Also zum Beispiel, was ich viel schwieriger finde in einer B2B-Dienstleistung, was bei euch ja auch ist, ist Sales Team zu skalieren, Fulfillment zu skalieren.
Ja, voll.
Die Ads zu skalieren, das ist, also bei uns ist immer, unser Marketing-Team wäre immer ready, lass mehr Adspend ausgeben, lass mehr machen. Und wir sind halt fulfillment-mäßig nicht auf Kappa, dass wir es machen können.
Ja.
Und dann haben wir nicht gut genug, viel gut genug Vertriebler, dass wir den Adspend increasen können. Natürlich könnte man random increasen, aber das würde nichts bringen. Also das wäre
ja
Waste.
Ja.
Und weil zum Beispiel wir am Anfang vom Jahr haben wir 2 gute Setter gehabt. Und wir haben halt so ein Vertriebsteam, haben wir ein bisschen umgestellt, ein paar Sachen, haben wir nur 2 gute Setter gehabt. Und wir haben genau den gleichen Adspend gefahren, wie wir später 4 gute Setter gehabt haben und wir haben doppelt so viel Neukunden gewonnen oder 3x so viel bei genau dem gleichen Adspend, genau die gleichen Ads, alles gleich. Einfach nur Setting-Team verbessert, perfektioniert, trainiert und mehr davon. Dadurch sind die Leads mehr angerufen worden, besser gemacht worden, besseres Follow-up, mehr Umsatz.
Safe.
Und deshalb meine ich so, Ads ist was, ich gebe Geld aus, aber es kommt immer zurück.
Ja.
Oder wenn man es richtig macht, kommt
es zurück. Wenn man es richtig macht, ja. Genau. Man kann es auch falsch machen.
Man kann es sehr falsch machen, auf jeden Fall. Und das ist halt bei E-Commerce echt anders, ja.
Ja.
Bei E-Commerce musst du halt Ware kaufen und Ware finanzieren.
Ganz genau. Also du hast quasi im E-Com, du hast viel weniger Teammitglieder, also du brauchst ein viel kleineres Team, du brauchst auch kein Sales-Team und alles.
Ja.
Aber wo du halt eben Cash brauchst, ist die ganze Vorfinanzierung von deiner Ware. Es gibt Lösungen, es gibt so Waren-Zwischenfinanzierer, so kurzfristige Kredite, weil von der Bank, ein Startup in Deutschland, gibt die Bank gar nichts oder wenn dann sehr, sehr teuer. Da gibt es dann schon Lösungen, aber es ist halt, das ist meistens so der Engpass, so im Wachstum.
Ja, safe. Und aber das finde ich auch sehr spannend, weil zum Beispiel wir haben Freunde von mir, die machen E-Commerce. Die machen über 20, 30 Millionen jährlich und mit echt soliden Profiten und sehr solide Firma.
Ja.
Und die haben halt so ein kleines Team und sind so geile Leute, aber die sind halt so richtig Marketer. Ja?
Ja.
Also die sind so richtige Marketer.
Ja.
Die sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die, wenn du, keine Ahnung, sag mal, du versammelst zehn Leute und hast da, von denen sind 9 Vertriebler und die sind mit am Start, dann werden die wenig reden, ruhig sind, die einfach im Eck sind, die keinen Bock auf niemanden haben, also nicht Bock auf niemanden, aber die einfach so eher sehr zurückgezogenere Menschen sind, aber halt krankste Maschinen, was um Marketing-Scaling und so weiter und so fort angeht. Und das ist ja E-Commerce schon sehr stark oder E-Commerce eigentlich so für den introvertierteren Unternehmer, oder?
Kann man so sagen. Da sprichst du natürlich auch, da rennst du bei mir offene Türen ein, weil ich bin auch eher so ein introvertierter Mensch. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich durfte ja jetzt mit über 600 E-Com-Foundern arbeiten, so in meinem Leben. Und ich habe schon diverse Muster erkannt. Und ein großes Muster ist, wenn der Founder oder die Founderin oder das Founder-Team top im Marketing sind, dann funktioniert es am besten.
Ja.
Ja. Das heißt, wenn die Founder keine Ahnung haben vom Marketing, ist es echt immer schwierig. Meiner Meinung nach ist es nicht nur im E-Com so, natürlich auch im Agenturbusiness oder Beratung ist es eigentlich immer so. Das heißt, als Founder Skills aufbauen im Marketing, das ist must-have.
Ja. Aber würdest du sagen, dass es, also zum Beispiel, ich kenne Johannes Klisch zum Beispiel nicht, aber ist der extrovertierterer Mensch schon eigentlich, oder?
Ich würde sagen schon, ja. Ich habe ihn im Podcast kennengelernt, er ist ein super cooler Typ, super hilfsbereit und ich würde schon eher sagen, er ist eher extrovertiert. Zumindest nach außen in der Social-Media-Welt.
Ja, genau. Die Frage, also ich kenne nämlich ein paar Leute vereinzelt im E-Commerce und das sind gefühlt immer ruhigere, introvertiertere Menschen, so ein bisschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch sagen würde, per se auch im Agenturbereich, so zum Beispiel, du bist ja auch eher introvertierter und ruhiger. Und ich glaube, E-Commerce ist halt zum Beispiel für mich, ich bin ein Mensch, der gerne mit Menschen redet, Menschen angreift, mit Freunden, Menschen Spaß hat, sehr extrovertiert.
Ja.
Ich habe am Tag 10 Stunden Calls ungefähr, 10 bis 12 Stunden Calls und das macht mir Freude und Spaß. Ich werde depressiv. Ein Freund von mir zum Beispiel, ein sehr guter Freund, der funktioniert am besten, wenn sein Kalender komplett leer ist. Ja? Ja. Der ist da richtig produktiv und dann habe ich versucht, ihn nachzumachen quasi. Und habe meinen Kalender komplett gecleant und da war halt echt empty Kalender.
Ja.
Und ich war ultra unhappy, extrem unproduktiv und habe nicht gut driven können.
Ja.
Weil ich würde zum Beispiel sagen, my zone of genius ist so Menschen entwickeln, Team bauen, Systeme kreieren, aber das ist so mein Ding, halt mit Menschen sehr stark
arbeiten.
Ja, das verstehe. Ist so meine Sonnenschiene. Und ich glaube, das ist jeder ist verschieden. Aber ich glaube, und vielleicht voll falsch, würde mich deine Meinung interessieren, im E-Commerce, wenn ich im E-Com wäre, wäre das Steinberg aufrollen und ich müsste das E-Com-Spiel ganz anders spielen.
Also ich habe auch Founder kennengelernt, die sind sehr extrovertiert, so wie du. Das funktioniert auch.
Okay.
Ja, mit denen arbeite ich auch sehr, sehr gerne, weil die sind für jede Schandtat zu haben. Ja, wie, schau hier, Stefan, hier ist ein Skript für eine Ad, sprech's mal in die Kamera.
Ja.
Und mit solchen Foundern, die haben dann die Energie, das ist ja deren Baby, die haben dieses Charisma. Das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Mm,
ja? Okay. Also ich würd deinen Glaubenssatz so ein bisschen attackieren wollen. Es gibt beides. Ich glaube, im Business gibt es allgemein beides.
Ja, also geben tut es auf jeden Fall beides. Ich glaube nur, wenn man so die erfolgreichsten E-Commercer hernimmt und den Schnitt von 100 nimmt, sind, glaube ich, eher 90 introvertiert und 10 vielleicht extrovertiert. Das war so meine These. Vielleicht ist sie falsch.
Okay.
Aber wäre auf jeden Fall spannend.
Cool.
Ja. Jetzt ist es so, du hast ja der Agentur aufgebaut, ihr habt Agentur und Beratung, ihr habt 33 Teammitglieder. Wie ist denn dein Team strukturiert? Wie ist das aufgebaut? Wie viele Leute hast du in welchem Bereich?
Ja.
Wer ist für was verantwortlich?
Yes, absolut. Also die meisten Leute sind im Fulfillment, das heißt in der Agentur. Wir haben quasi diese zwei Standbeine, Agentur und Beratung. Wo wir schon einige Menschen brauchen, ist einfach in der Done-for-You-Dienstleistung.
Ja.
Bedeutet, da sind Creative-Strategen drin, Copywriter, Grafikdesigner, Videoeditoren, Media-Buyer für Meta und für Google, Strategen, dann natürlich eine Management-Ebene noch dazwischen. Und in der Beratung haben wir weniger Leute. Da arbeiten effektiv, sechs oder sieben Leute in der Beratung.
Mhm.
Und das reicht dann auch wieder im Fulfillment, weil das ist natürlich eine ganz andere Dienstleistung.
Ja.
Das heißt, so sind wir strukturiert. Wir haben dann eine Management-Ebene oben drüber und dann haben wir noch ein kleines Sales-Team mit dazu.
Ja.
Sales-Team vor allen Dingen für die Beratung, weil Agentur brauchen wir jetzt nicht jeden Monat massiv Berge an Kunden.
Wie viele Kunden habt ihr in der Agentur?
Wir sind sehr Boutique in der Agentur. Das heißt, wir arbeiten immer mit so einer kleinen Größe, ich sag so von 15 bis 18 Stück. Ja, aktuell haben wir zum Beispiel noch einen Slot frei für Q4. Und in Beratung sind es halt wesentlich mehr.
Klar. Interesting. 15 bis 18 Stück. Okay, und macht ihr da dann immer eine fixe Retainer? Macht ihr dann auch Revenue Shares? Wie arbeitet ihr dort?
Wir haben ganz früher, also wir haben mal 2020 gestartet, war unser Modell einen kleinen Retainer und ein Rev Share auf den Additional Revenue.
Mhm.
Ja, das hat bei kleineren Brands, kam das sehr, sehr geil an, weil Risiko ist komplett überschaubar.
Ja.
Je bekannter wir wurden, je größer unsere Kunden wurden, weil wir arbeiten ja auch mit teilweise Nine-Figure-Brands zusammen, das ist dann total absurd, die sagen dann auf gar keinen Fall machen wir so einen Deal, weil wir machen selber PR, wir machen selber Influencer-Marketing, warum sollten wir dir was abgeben? Ja. Das heißt, wir haben so müsste vor 3 Jahren gewesen sein, auf Ad-Spend-Share geswitcht. Das ist eigentlich so das gängige Modell, wenn du mit größeren E-Com-Brands arbeitest.
Ja.
Das heißt, einfach einen kleinen Prozentsatz auf den Ad-Spend auf Meta und Google pro Monat. Und wir rechnen immer so ab, Retainer upfront vom Monat und dann den Share halt rückwirkend auf der nächsten Rechnung.
Ja, okay, interesting. Und Sales Calls mit Agenturkunden, machst du das immer dann noch du oder wer macht die Sales Calls?
Mittlerweile gar nicht mehr, beziehungsweise, kleine Ausnahme, in 99% Prozent der Fällen mache ich es nicht.
Ja.
Ja, wir haben ein Sales-Team.
Aber auch so mit Agenturkunden?
Auch mit Agenturkunden, ja. Aber so die richtig guten, geilen Leads oder auch wenn jetzt über mein Netzwerk mich jemand persönlich anspricht, ich kenne ja jetzt auch viele, so die letzten 10 Jahre in der E-Com-Bubble, dann kann schon vorkommen, dass ich mal einen Sales-Call mache oder mal ein Audit. Ich bin immer ein großer Freund von Value Upfront.
Safe.
nicht reinpressuren oder so.
Ja.
Und ja, aber.
Ja, also es ist zum Beispiel bei uns auch so, ich mache im Monat, glaube ich, 2 Sales Calls oder so, ja. Aber das sind halt irgendwelche größeren Leute, die auf uns zukommen, die halt mit mir reden wollen und dann geht es durch und dann machen wir das und dann, genau. Ja, das ist recht simpel, glaube ich. Okay, warum Beratung dazu bauen? Also ich halte sehr viel davon, dass man als Agentur nicht Agentur-only, oder in den meisten Fällen macht es sehr viel Sinn, nicht Agentur-only zu machen, sondern Beratung.
Ja.
Was waren eure Beweggründe? Wann habt ihr das implementiert? Und was ist bei der Beratung anders zur Agenturdienstleistung?
Da habe ich mehrere Gründe. So, der initiale Grund war, durch den Podcast, also ich mache seit 6 Jahren Podcast, kommen viele Leads rein, die Hilfe brauchen. So, die sagen, hey, Daniel, meine Meta-Ads skalieren nicht, kannst du dir das mal anschauen?
Ja.
So, und dadurch, dass wir halt in der Agentur nicht mit, wir können leider nicht jedem helfen, ich würde gerne, aber wir können nicht, weil A, wir sind halt eher positioniert auf größere, allein von der Kostenstruktur.
Ja.
Und B, will ich auch nicht die Agentur sein, die dann irgendwie hunderte Kunden hat und dann irgendwie Qualität drunter leidet. So.
Mhm.
Das heißt, Beratung ist für uns ein Vehikel, wo wir halt auch kleineren helfen können.
Ja.
Und aber auch Brands, die sagen, ja, wir haben aber selber schon ein Team, wir machen alles in-house, wir wollen die vielleicht besser schulen,
ja.
Wir wollen vielleicht auch die Insights von einer Agentur haben, wo wir gemerkt haben, da ist ein Need da.
Ja.
Das ist eigentlich so der zweite Grund. Der dritte Grund ist, ich merke so die letzten 3 Jahre, dass immer mehr Nachfrage auch nach Done With You besteht.
Ja,
ja, weil, weißt du selber, in Deutschland, die Wirtschaft ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so rosig wie 2020. Die Leute halten ein bisschen mehr ihr Cash zusammen. Und da wollen viele auch das Knowledge so reinholen. Aus meiner Erfahrung zumindest.
Ja.
Und der vierte Punkt ist eigentlich auch strategisch. Es war für uns mega sinnvoll, weil wenn du 2 Standbeine hast, ist es einfach besser, als wenn du auf einem Bein stehst.
Mhm.
Weil es kann auch mal sein, dass das eine Bein gerade so ein bisschen wackelt oder so oder halt nicht mehr ganz so stabil steht wie letzten Monat oder so.
Ja.
Und das ist immer sehr, sehr geil, die letzten 6 Jahre gewesen, dass es halt sich ausgleicht.
Ja,
das waren
eigentlich
so die 4 Punkte.
Ja, also das ist auch was wir häufig sehen, zum Beispiel wenn Agenturinhaber immer nur Agentur machen,
ja.
Dann machen die meistens ihr günstigstes Angebot in der Agentur, ist so günstig, dass es keine Profitabilität mitbringt, schlechte Kunden hat und gar keinen Sinn macht.
Ja.
Das heißt, den Boden, unter Anführungszeichen, das klingt blöd, aber den Bodensatz in jeder Agentur würde ich immer beratungsmäßig machen.
Mhm.
Ja, weil du einfach immer, wenn du Ads zum Beispiel schaltest, wie viel geht dir Adspend monatlich aus?
Für unsere Kunden oder für uns?
Für euch.
Also wir haben zwischen 60 bis zum Peak hatten wir schon 150.000 bei einer Buchlaunch-Kampagne.
Ja, okay, krass. Ja.
Also 60, 70.000.
Okay, 60. Ja. Aber wenn man 60.000 ausgibt, dann generiert man ja sehr viele Leads, sehr viel Sichtbarkeit. Und generell ist ja jeder Markt eine Pyramide. Also wir leben ja in einem reinen Pyramidensystem. Heißt, es gibt ganz wenig große und es gibt viele kleine.
Mhm.
So. Und wenn ich halt viele kleine habe und man Leads generiert und sagen wir, egal wie sehr du, also vielleicht hast du da andere Erfahrungen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal wie sehr ich Call-Out mache für meinen Kundenavatar und sage, hey, bitte macht's nur die, die 10 Millionen aufwärts machen, egal wie sehr, du hast immer.
Safe, ja.
Ganz viel kleiner.
Bei uns also genau.
Was, ja, genau. Also das, was der Homosi sagt, ist so relativ im Dachraum, würde ich sagen, dass das, du kannst den Client-Avatar nicht so auscallen, dass du nur die großen kriegst. Und du kriegst halt so viele Leads dann rein und viele Agenturen aber haben dann so, was ich halt häufig sehe, ist, sie wollen die Deals nicht machen und dann bieten sie halt eine schlechte, günstige Agenturdienstleistung an, tödlich.
Ja.
Der Kunde kann es sich aber langfristig nicht leisten, wenn du sie in eine teure reinzählst, weil er zu klein dafür ist.
Klar.
Und das bringt ihn dann wieder um. Und deshalb ist halt so ein Beratungsangebot, wo du ihm halt für einen fixen Zeitraum ihm Know-how gibst, Skills gibst, Fähigkeiten gibst und er das dann selber implementieren kann, glaube ich, absolut mandatory und sinnvoll aufzubauen in einer Agentur. Auch Profitmarge ist natürlich hoch bei so einem Produkt.
Klar.
Und du hast ja, wenn du auch ein Sales-Team hast, dann ist es ja auch gefährlich, wenn du nur große Deals machen, dann kannst du ja keinen Vertriebler ausprobieren. Also
klar.
Wenn dein Lead verkackt, dann bist du ja voll gefickt.
Ja, 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 ganz genau so. Wir haben das Sales-Team auch eigentlich nur wegen der Beratung.
Ja.
Weil Agentur bräuchte man nicht, dann könnte ich immer noch Sales-Calls machen, die 1-2 Kunden im Monat, die reichen uns komplett. Ja. Ja, genau. Also sehe ich genauso wie du. Und ich sehe das auch immer mehr kommen, auch bei Marktbegleitern oder halt auch natürlich in anderen Branchen, dass Beratung schon ein Thema ist. Und wir haben es so strukturiert, du kennst wahrscheinlich Russell Brunson von ClickFunnels, eine ganze Value-Ladder. Wir haben ein Einstiegsberatungspaket, dann gibt es eins in der Mitte, ein Mentoring und dann gibt es noch ein richtig High-Ticket, wo man dann halt auch persönlich mit mir zusammenarbeitet, 1:1.
Ja.
Und diese Synergien sind halt perfekt, weil oft ist dann so, ich mach dir mal ein typisches Beispiel. Wir haben 3 Jahre mit einer Brand gearbeitet im E-Com, Maniküre-Bereich. Und haben die quasi von klein bis groß komplett begleitet.
Ja.
Und wir haben halt so gemerkt, als die dann so bei diesen 10 Millionen waren im Jahr, war es für die sinnvoller, mehr Speed reinzubekommen, mehr Output, was unser Team tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwieriger handeln hätte können. Wo wir gesagt haben, hey, du brauchst intern
ja.
Mitarbeiter. Wir helfen dir dabei. Wir haben das ja für uns als Agentur schon zigfach gemacht. Ja, wir ja. bekommen ja jeden Monat hunderte Bewerber und so.
Ja.
Und dann betreust du den Kunden nochmal für anderthalb Jahre. Und das ist auch ja. einmal 3 Jahre Customer Journey. Das ist natürlich geil. Ja? Ja. Und so habe ich die Erfahrung gemacht, dass jedes unserer Produkte und Dienstleistungen so Synergieeffekt hat. Und switcht der eine dahin. Und
voll.
Ja.
Ja. Und das, was ich häufig halt höre, die Angst, so, oh, ich mache nur Agentur, ich will fokussiert sein. Ja. Aber was ich sagen würde, solange deine Agenturdienstleistung das inhaltlich gleiche ist wie die Beratung, nur eine andere Art der Zusammenarbeit einfach ist, also was wahrscheinlich blöd wäre, wenn du im Coaching oder in Beratung jetzt irgendwie irgendwelche Sachen machst, die nichts mit der Agentur zu tun haben,
ja.
aber solange das genau das gleiche ist, schulst du eigentlich nur die Inhalte, die du in der Agentur hast, gibst du sozusagen Know-how-mäßig weiter und beim einen machst du es halt für den Kunden und beim anderen machst du es mit dem Kunden.
Korrekt, ja. Und mein größtes Learning, und da hatte ich dieses Jahr auch echt painful Erfahrungen gemacht, du brauchst auch einfach die Top-Leute im Fulfillment.
Ja, ja.
Also in der Agentur, wenn du da irgendwie Larifari-Leute ja. hast oder so, no chance.
Ja, ja. ja. Gute ja. Leute ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also in meiner Welt ist ein Dienstleistungsbusiness eigentlich auf einem gewissen Level, ich sage jetzt mal 400.000 Euro oder 300.000 ja. Euro, ist eigentlich nur die Qualität des Teams, das
ja,
Elementare.
Ja, 100%.
Das ist das Einzige, was zählt. Und wenn wir bei der Qualität des Teams sind, es gibt ja viele Leute, die Marketer hiren wollen. Ja. Die wollen Copywriter geile haben,
ja.
Design, Grafiker, ja. Video-Guys, Media-Buyer, was auch immer. Was sind für euch eure Best Practices? Was sind für euch eure Wege, wie ihr an die besten Talente kommt, was man revealen darf? Ich weiß nicht, was
ja, da ist. Nee, ich kann auf jeden Fall revealen. Ja, ich möchte ein bisschen ausholen. Also, initial, ganz am Anfang, da hatten wir kein Cash. Ja. Was haben wir dann gemacht? Wir haben irgendwie versucht, noch nicht groß Leute zu hiren, noch nicht groß Fixkosten aufzubauen. Das heißt, wir haben nur Freelancer reingeholt.
Ja.
So. Wir sind dann gewachsen und haben dann irgendwann gemerkt, so hey, Culture ist irgendwie doch ein wichtiger Punkt. Irgendwie müssen doch alle am gleichen Strang ziehen und an das gleiche Ding glauben. Lass mal alles in-house machen. So, dann haben wir über die Zeit, über die Jahre halt die ganzen Freelancer rausgehauen, haben nur noch intern Culture gehabt. Dann haben wir andere Erfahrungen gemacht und heute ist mein Mindset, ich will einfach die besten Leute hiren oder halt finden, egal ob ich die dann anstellen kann oder ob ich die unter Contract nehmen kann. Heutzutage ist mir das egal.
Ja.
Vor 2 Jahren hätte ich noch was anderes gesagt, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, du findest jetzt zum Beispiel so einen richtig top Copywriter, der sagt auch, du Daniel, ich bin da richtig top, das ist mein Track Record, du kannst mich nicht einstellen, aber ich kann mit dir arbeiten,
ja,
aber halt nicht angestellt in Deutschland zum Beispiel.
Ja,
so, das heißt, wie finden wir solche Talente? Früher haben wir nur Social Media Ads gemacht für einfache Positionen.
Ja.
Grafik, Design, Video, die findest du da relativ leicht. Du bekommst hunderte an Bewerbern, 5 sind gut und einen stellst du halt dann ein. Ja. Heutzutage machen wir es ein bisschen anders. Wir machen Active Outreach. Das bedeutet, wir haben eine Senior HR-Person bei uns im Team, die geht auf LinkedIn. Wir definieren komplett wie so ein Kundenavatar, halt die Person, der Job-Beschreibung und wie muss die Person aussehen, alles, welche Skills. Und dann wird da active gesourced. Natürlich ist das so, du hast viel weniger Volumen als es mit Social Media Ads, aber die Qualität ist wesentlich höher und es ist ein ganz anderes Game. Es kommt auch öfters mal vor, dass die Person dann sagt im Bewerbungsprozess, du Daniel, oder halt nicht zu mir, aber du Julia in unserem Fall, mega geil, geile Company, aber ich bleib dann doch beim aktuellen Arbeitgeber, weil mein Drang ist doch nicht so groß.
Ja, voll.
Und das hast du bei Social Media Ads nicht.
Weniger.
Die sind meistens entweder gerade schon gekündigt oder arbeitslos oder brauchen jetzt schnell was.
Ja.
Heißt aber nicht, dass das dann auch immer das beste A-Player-Talent ist. Und wir fahren ganz gut mit Active Sourcing, vor allen Dingen für Positionen, die so ein bisschen Senior-Erfahrung brauchen oder halt auch Leadership-Positionen. Und bei ganz einfachen Sachen, da schmeißen wir manchmal die Ads an oder posten es auf LinkedIn oder so.
Okay, interessant. Also bei uns ist es so, wir haben bei uns auch so ein paar sehr seniorige Positionen, die wir regelmäßig besetzen müssen. Und was wir immer machen, ist immer Social Recruiting.
Ja.
Wir wissen halt, dass wir höhere Positionen ausschreiben müssen, um die niedrigeren zu bekommen. Also zum Beispiel, um einen sehr erfahrenen Verkäufer zu kriegen, schreiben wir Head of Sales aus. Damit kannst du sagen, 90% der Head of Sales, die sich bewerben, sind aus der Old Economy unbrauchbar, direkt UQ, wenn sie sich bei uns eintragen.
Ja.
Und 5-10% sind aber wirklich geile, gute Top-Verkäufer, beziehungsweise top-erfahrene Leute. Das ist das, was wir immer machen, ist, wo wir schauen, okay, wer ist der ICP, den wir suchen und was ist die Rolle darüber, die seniorige Rolle darüber, und dann schreiben die aus und haben dann Bewerber und reden mit dem und holen den ab dafür, dass er bei uns quasi startet.
So ein bisschen als Hook.
So. Genau.
So ein bisschen, die Karotte, so, das kannst
genau,
du werden.
So ein bisschen und auch einfach nicht nur als Hook, sondern wir zeigen dem im Interview den normalen Karrierepfad bei uns aus, und dann den Karrierepfad, aber wir zeigen den Weg aus, aber holen, also der wird halt, der ICP, unter Anführungszeichen ICP, wird halt damit abgeholt, sehen wir. Und das ist das eine, was für uns gut funktioniert. Das zweite unser allererstes Cold Calling Team, was ich aufgebaut habe. Ja, wir haben Heartbeat vor 3,5 Jahren oder mittlerweile bald 4 Jahren haben wir gestartet.
Cool.
Und die Sabrina und ich waren damals, und wir haben keinen Plan von Recruiting gehabt. Keinen Plan von Social Recruiting, keinen Plan von Indeed, keine Ahnung von nichts. Und ich habe überlegt, okay, wir müssen jetzt ein Cold Calling Team aufbauen. Was ich gemacht habe, ist, okay, ich habe einfach nur 5 Kontakte in meinem Handy gehabt, wo ich gewusst habe, die könnten eventuell Vertriebler kennen.
Ja.
Ja? Und dann habe ich die alle angerufen und mit denen geredet und Empfehlungen gefragt. Und dann habe ich von meiner anderen Empfehlung gekriegt, vom anderen nicht, vom dritten schon wieder schauen und habe einfach nur nach Empfehlungen gefragt. Und habe jeden dieser Bewerber angerufen und den wieder nach Empfehlungen gefragt.
Ja.
Und das habe ich für 50 Telefonate gemacht und habe 60 Kontakte dann gehabt.
Geil.
Und das Ding ist, das haben wir dann aufgehört. Also wir haben mittlerweile 2 Vollzeit-Rekruterinnen bei uns im Team. Das war, also ihr habt eine Vollzeit-Rekruterin, das ist der krasseste Game-Changer.
100%.
Also das ist was, wo ich sagen würde, wenn ein Agenturinhaber Ambitionen hat und wachsen möchte und wahrscheinlich schon ab 20 Teammitgliedern, 25, würde ich Vollzeit-Rekruter heiraten.
Ja, ja.
Weil die Qualität des Teams ist einfach, du kreierst Abundance, indem du halt viel rekrutierst und traust dich dann überhaupt überlegen, ist das Teammitglied überhaupt gut genug, was ich da habe, weil du Alternativmöglichkeiten siehst und hast.
100%. Das war auch einer meiner größten Learnings und auch Fehler in der Vergangenheit.
Ja.
Nicht diese Abundance zu haben, immer die Angst zu haben, wenn ich den jetzt kündige, fuck, dann habe ich ein Loch.
Genau.
Finde ich überhaupt schnell jemand Neues? Und
ist wieder viel Arbeit.
Ist viel Arbeit, brauchst Zeit, Fokus, Energie.
Genau.
Größter Fehler, den ich je gemacht habe. Ja. Also nicht die größte, aber ein großes Learning.
Würde ich auch sagen. Also ich glaube, wir werden bei Heartbeat, wir werden quasi dort, wo wir in einem Jahr sind, werden wir jetzt, wenn wir früher Recruiting gescheit aufgebaut hätten.
Ja,
also
das
ist ein riesen Gamechanger, glaube ich.
Ja, ich habe es so krass unterschätzt. Also auch, wir haben jetzt seit diesem Jahr halt eben diese Fulltime-Person.
Ja.
Ich dachte, bis zu 40 Leuten, zum Peak waren wir auch 40.
Ja.
Da habe ich gesagt, so, das brauchen wir eigentlich gar nicht.
Ja.
Bis ich dann gemerkt habe, oh, vielleicht haben wir auch ein paar Leute eingestellt, die wir hätten nicht einstellen sollen.
Ja. Und das Ding ist, was für mich halt der Gamechanger war, ich möchte halt immer maximal effizient die Organisation haben, weil ich möchte eine hohe Profitmarge haben, weil wir sind natürlich als Dienstleistungsfirma, wie wir sind, wenn wir halt keine gute Marge haben, wenn wir anderen zeigen, wie sie scalen, so ist irgendwie so, irgendwie, was willst du anderen zeigen? So, Umsatz ist schön, aber Gewinn ist relevant.
Ja, ja.
So. Und deshalb müssen wir halt immer eine sehr gute Marge haben, logischerweise. Ja, und daher bin ich mit unseren Kosten immer sehr, wie sagt man da, sehr genau und sehr präzise einfach. Ich möchte nur effiziente Kosten haben. Und irgendwann habe ich aber eine Sache verstanden, und zwar, wenn wir das perfekte Team von 100 Leuten hätten, perfekte Team, würden wir safe 3 Mio. Im Monat machen, safe. Ja, weil einfach das Team das driven wird, das wird das produzieren.
Ja.
Und ab dem Moment war für mich so klar, okay, was wir brauchen ist ein krasses Training- und Leadership-System, wo wir einfach einzelne Leute in die Firma reinholen und die krass trainieren lassen von einzelnen Trainern. Trainern heißt interne Teammitglieder, die halt eben die Leute coachen und trainieren und führen. Und halt ganz viel Lead-Flow von Bewerbern und ganz viele gute Bewerber, die wir reinwerfen und dann halt wirklich aussortieren. Wir sortieren halt intensiv aus. Also ich sage immer, Recruiting is guessing, firing and promoting is knowing. Und man weiß es halt vorher nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Teammitglieder du schon gehabt hast, wo du vorher dachtest, fuck, geilster Ninja überhaupt. Und nach 3 Monaten denkt man sich, Alter, was war denn das?
Ja, ja, du weißt es vorher nicht. Also du weißt es vorher nicht, weil viele können sich auch gut verkaufen.
Ja.
Du kannst es vorher nicht wissen. Was mich interessiert, Frage an dich. Wie lang ist dieser Prozess am Anfang? Du stellst jemanden ein, bis die Entscheidung kommt, keep it or not.
Voll. Also im Vertrieb extrem schnell.
Mhm.
Im Vertrieb lassen wir Leute starten und ich würde sagen, 30% der Leute überleben die erste Woche nicht.
Mhm.
Ja, das wäre so im Vertrieblichen, wie ich sagen würde. Oder wenn nicht 50% vielleicht sogar.
Ja.
Weil wir einfach sagen, kein Culture Fit. Wir haben zum Beispiel so einen 3-Stunden-Glaubenssatz-Kurs intern bei uns. Mhm. Ja, das sind Glaubenssätze von mir drin, die ich glaube. Zum Beispiel, ich glaube nicht an Feiertage. Feiertage Schwachsinn. Ich glaube, dass es gut ist, 12 Stunden am Tag zu arbeiten. So verschiedene Glaubenssätze.
Ja, ja. Ja.
Und wer halt mit denen sehr stark sich dissoziiert von denen, das ist ja schon ein eindeutiges Ding. Also wir wollen sehr stark kulturell vorfiltern. Bedeutet, ich möchte halt immer sehr schnell herausfinden, wie ist der Person vom Wert ermäßigt. Zum Beispiel, es gibt im Vertrieb extrem viele Menschen, die großes Ego haben. Ja? Solche Ego-Ritter.
Ja.
Die sind halt bei uns, die passen halt überhaupt nicht rein bei uns in die Firma, weil wir halt sehr herzlich sind, Spaß, Freude, Wachstum haben wir als Werte. Und wenn ich halt ein großes Ego habe, das ist halt zum Beispiel, gibt ja auch Vertriebe, wo die Closer die Setter treten zum Beispiel, ja, und präpotent auf sie herabschauen und so. Das will ich bei uns in der Firma nicht haben. Ja. Und bei manchen Leuten weiß das vorher nicht, bei manchen siehst du es dann im Team. Manche Leute sagen auch, sie wollen hart arbeiten, wollen aber gar nicht hart arbeiten. Manche Leute sagen, sie können was, können aber nichts. Und wir sind, also bei uns im Vertrieb jetzt beispielsweise, hat jeder Vertriebler jeden Tag One-on-One-Training mit einem Verantwortlichen. Also wir haben Warm-Caller, Cold-Caller, Setter, Closer, quasi einzelne Departments. Und jeder Vertriebler, der in der Firma kommt, hat jeden Tag One-on-One-Training mit einem Coach, mit einem Trainer. Mhm. Und in der Früh haben wir auch jeden Tag Training. Was das erzeugt, ist ein paar Sachen. Das Erste, was es kreiert, ist, wir haben extrem gutes Gefühl für die Leute, wie sind sie. Dadurch können wir viel schneller Entscheidungen treffen. Und dadurch, dass wir schneller Entscheidungen treffen können, können wir mehr Leute ausprobieren. Dadurch, dass wir mehr Leute ausprobieren, haben wir einfach statistisch gesehen ein besseres Team. So einfache, logische Kette. Und das heißt, dieses Coaching, das machen wir im Vertrieb, das machen wir im Marketing auch. Ich würde sagen, im Marketing-Team ist es ein bisschen schwieriger, genau zu erkennen, wie gut ist wer, und dauert etwas länger. Also vertrieblich würde ich sagen, geht es sehr, sehr schnell.
Ja.
Bei sowas wie CRM-Bau, ja. Bei Grafikern würde ich sagen, geht es mega schnell. Also Designern siehst du, wie gut siehst macht du. Er die Arbeit und wie effizient arbeitet er. Das sind so die zwei Sachen, wo ich sagen würde, die wichtig sind. So, wir haben Designer, die brauchen dreimal so lange wie andere. Geil, dass ihr so gut seid, aber bitte macht es woanders, weil Ineffizienz ist nicht unser das, was wir haben wollen. Also bei Designern würde ich sagen, kann man sehr gut erkennen, Video-Editor kann man sehr gut erkennen, was so ein abgeschnittenes Thema ist. Sobald es ein bisschen komplexer wird, so zum Beispiel, wir haben so eine Rolle Senior Online Marketer, das ein bisschen ganzheitlicher das Marketing für Unternehmen halt macht, bisschen schwieriger. Dort schauen wir halt, dass wir sehr genau die Performance tracken und kontrollieren, was sie wie machen. Und würde ich auch sagen, dass man in den ersten ein, zwei Wochen recht viel sieht. Aber was ich dann noch bei uns selber beurteilen würde, ist einfach, diese Senior Marketer, diese wirklich guten Senior Marketer zu finden. Da würde ich sagen, sind wir leadershipmäßig noch zu sehr in einer Scarcity, dass wir nicht genug von denen finden, dass wir nicht schnell genug die Reißleine ziehen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Weil wenn du in einer Rolle immer ein bisschen in der Scarcity einfach bist, im Recruiting und im Ding, dann würde ich, also Recruiting, Leadership und Training ist ja so ein Dreieck. Wenn ich ein Top-Team haben will, muss ich gut Training machen, dass Leute besser werden, muss sie geil leaden und gut rekrutieren. Und wenn ich halt das Recruiting in einem Bereich nicht so geil habe, dann bin ich in der Führung automatisch schlechter. Das geht gar nicht anders, das ist unumgänglich.
100%.
Ja. Und daher schwieriger, aber wir sind sehr, sehr schnell. Im Vertrieblichen sind wir sehr, sehr schnell. Im Marketingbereich würde ich sagen, dass wir schnell sind, aber noch nicht so schnell, wie wir sein sollten wahrscheinlich. Ja,
ja, ist interessant. Also bei euch dreht sich sehr schnell. Wir geben schon so 6 Wochen, also 6 bis 8 Wochen.
Im Vertrieb auch?
Im Vertrieb kürzer. Okay. Weil da, wie du sagst, du merkst es sofort. Wie ist die Energy? Wie ist das Charisma? Wie spricht die Person? Spürst du so eine Negativität in der Voice oder ist die sehr positiv oder so? Das spürst du sehr schnell. Ja. Aber wenn ich jetzt an einen Copywriter denke, oder das braucht ein bisschen mehr Zeit. Oder auch einen Media-Buyer. Ja? Wir treffen zum Beispiel Entscheidungen, ob ein Media-Buyer passt, auf Basis seiner Entscheidungen, wann er Ads abschaltet, also sehr datengetrieben. Mhm. Warum trifft er solche Entscheidungen? Wie ist der auch im Kundenkontakt? Weil unser Media-Buying-Team spricht mit dem Kunden.
Das sind die Kundenbetreuer auch quasi.
Wir haben auch einen Projektmanager, die ist dann nochmal... Ja. Direkten Kontakt. Aber der Media-Buyer hat direkten Kontakt mit Kunde, Reporting, erklärt die Entscheidungen und so weiter. Und da merken wir auch relativ schnell, kann man so eine Person auf Kunden loslassen? Ja, passt es? Wie ist da auch die Energy? Ist auch so ein bisschen wie in Sales, wenn man so will.
Auf jeden Fall. Also jeder, der Kundenkontakt hat, muss gut kommunizieren können.
Voll. Absolut. Ja. Aber bei uns, ich würde sagen, 6 bis 8 Wochen ist ein bisschen langsamer.
Und der zweite Hebel, wie wir unser Cold Calling Team aufgebaut haben über Empfehlungen, haben wir dann aufgehört, Empfehlungen nachzufragen, um auf das zurückzukommen. Und vor einem Monat oder so habe ich mit unseren Recruiterinnen gesprochen und habe die hardcore auf Empfehlungen trainiert. Und jetzt haben wir ein Empfehlungssystem ausgerollt und wir generieren dadurch crazy viele Bewerber, weil gute Grafiker kennen halt gute Grafiker.
Klar, safe.
Gute Media-Buyer kennen gute Media-Buyer und wir fragen eigentlich immer, sobald ein Interview positiv war, das erste Interview positiv, fragen wir direkt nach Empfehlungen, weil nicht jeder dann startet. Und man kriegt aber trotzdem Empfehlungen, wenn man es gut macht.
Geil.
Man muss dem nur erklären, dass wir unendlich Teammitglieder heiraten. Das muss er halt verstehen. Weil nicht, dass er das Gefühl hat, okay, der will jetzt einen neuen Media-Buyer, ich will eigentlich die Rolle, dann will ich den nicht geben. Also der muss halt verstehen, okay, dass die Vision ist sozusagen, unsere Vision ist eine große Firma aufbauen, die besten Leute, und die besten Leute nehmen wir immer mehr oder weniger.
Und vor allen Dingen, was ich noch ergänzen will, ist, also ich finde es super smart, was du da sagst, vor allen Dingen, ein guter Designer kennt einen guten Designer, aber Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, wenn er eure Core-Values halt schon erfüllt, 100%. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sein bester Buddy auch zum Team passt.
100%. Ja. Und die waren halt vorher auch in einer Firma meistens, die größer auch war und haben viele Kollegen gehabt. Zum Beispiel, wir haben jetzt von einem im Vertrieb jetzt beispielsweise haben wir 4 Vertriebler aus einer Firma einfach rübergeholt, mehr oder weniger. Klingt jetzt böse, aber die sind einfach unzufrieden dort gewesen und sind jetzt zu uns gewechselt.
Ganz normal.
Und einfach nur, weil wir nach Empfehlungen gefragt haben. Und die Empfehlung ist aber ursprünglich von einem Vertriebler kommen, der nicht dann bei uns gestartet hat. Also die erste Empfehlung ist von dem kommen, den haben wir dann immer weitere nach Empfehlungen gefragt und haben 4 Leute quasi von der Firma jetzt oder 3. Und der ursprüngliche Empfehlungsgeber hat aber nicht bei uns gestartet.
Okay, die arme Firma, aber gut für euch.
Ja. Ich würde nicht sagen die arme Firma, ich würde sagen, die Firma ist halt, die hat halt Führung nicht so verstanden, wie sie es sagen sollte. Und deshalb ist es halt hoffentlich ein Aufwachruf für die Firma, dass sie halt mit Teammitgliedern nicht gut genug umgeht und dadurch halt Teammitglieder weg wollen. So, grundsätzlich ist es halt immer so, wenn ein Teammitglied churnt, dann gibt es eigentlich nur zwei Arten von Churn in meiner Welt. Den Churn, den du eh haben willst, schlechte Leute raus. Wenn gute Leute die Firma verlassen, ist eigentlich immer entweder schlechte Führung oder du hast keinen gut genug einen Karriereweg für die.
Ganz genau. Ja, das ist ein Zeichen.
Ja, und dann müssen die sagen, und deshalb, die müssen dann halt selber das verstehen und ihre Werte umbauen, wie auch immer.
Ich frame es anders. Du hast dieser Firma geholfen, besser zu werden.
Ich würde sagen, wenn sie es verstehen, dann. Wir haben da nicht viel gemacht, wir haben einfach eine Empfehlung gefragt, simple as that. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Sache. Aber was ich sagen wollte, ist, Empfehlung ist eine richtig krasse Sache. Also, wenn man Empfehlungen hardcore macht, wir machen das bei bestehenden Teammitgliedern, bei neuen Teammitgliedern und bei guten Bewerbern. Die fragen wir immer hardcore nach Empfehlungen. Und das funktioniert richtig, richtig gut für uns. Neben dem Kanal, also Active Sourcing machen wir weniger noch. Ja, das ist bei uns, hat es nicht so noch mega durchgehittet. Aber also Empfehlungen mega geil fürs Recruiting.
Geil, das nehme ich mit.
Ja, safe. Haben wir ein gutes Empfehlungssystem auch, wie man so Profis und so. Das ist richtig lustig, weil die Leute feiern das dann sehr.
Klar,
und safe. Das macht dann Spaß. Genau, geil. Okay, Recruiting, Teamaufbau.
Ja.
Wenn man jetzt sozusagen hergeht und noch ein bisschen stärker die Agentur und Agentur- und Beratungsbusiness betrachtet. Wann hast du gesagt, hast du die Beratung angefangen aufzubauen?
Also wir haben, die Beratung, die lief schon 2020 aus meinem Podcast raus. Also ich habe 2018 mit dem Podcast angefangen und habe am Anfang for free Kunden betreut. Ja. Einfach, der war halt einfach nett und wollte helfen. So, so wirklich monetarisiert haben wir es dann so 2020. Und das war auch so die Zeit, wo die Agentur gestartet hat. Wir haben uns aber immer auf die Agentur fokussiert. Das heißt, so wirklich, wo Beratung abgehoben ist, würde ich sagen 2022 vielleicht. Okay. Ab da haben wir uns drauf fokussiert.
Okay. Und da dann Team aufgebaut und die Strukturen, die Systeme dahinter entwickelt. Okay.
Alright. Genau. Über die Zeit. Am Anfang habe noch viel Ich-Beratung gemacht. Ja, da war ich eine One-Man-Show in den Live-Calls. Jetzt haben wir irgendwie 6 Live-Calls und halt 6 verschiedene Berater und so.
Ja. Ja. Okay, spannend. Und in dem Business-Bau itself, also du hast gesagt, ihr gebt ungefähr so 60.000 monatlichen Ad-Spend aus.
Genau.
Welche Funnels fahrt ihr da?
Was für uns extrem gut funktioniert, sind also eine Mischung. Ja, es ist nicht dieser eine Funnel. Mhm. Ja, wir analysieren gerne die Daten, ist ganz logisch. Und wir sehen, die besten Leads, die besten Kunden haben viele Touchpoints.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt beim Thema Ads bleiben, Content Marketing können wir auch gleich nochmal dazu kommen, aber beim Thema Ads ist es so, wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen mit bezahlten Lead Magnets. Ich habe 2 Bücher geschrieben. Wir haben digitale Produkte, wir haben Checklistenprodukte, kleine Videokurse bis 97 Euro. Also alles so unter 100 Euro, auch so ein bisschen zur Vorqualifizierung.
Ja.
Wir haben früher auch ein bisschen kostenlose Lead Magnets gemacht. Da haben wir oft gemerkt, entweder lag es ein bisschen an der Zielgruppenansprache oder halt irgendwie die Qualität der Leads war jetzt nicht so geil.
Ja.
We tried again, mit spitzerer Zielgruppenansprache. Aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie damals, wie du sagst. Wir machen natürlich auch die Call-Outs und trotzdem kommen auch kleine Leads.
Ja, ja.
Also Paid Lead Magnets funktioniert für uns gut. Dann
wenn du deinen 97-Euro-Kurs verkaufst, wie viel zahlst du für den Verkauf?
Boah, es hängt ein bisschen davon ab. Aktuell würde ich sagen so 150 bis 200 Euro CPA.
Okay, das heißt, also ungefähr 100 Euro Leadpreis quasi.
Kann man so sagen,
ja. Okay.
Ja,
Okay. Und bei Buch kostet wie viel?
Wir haben 2 Bücher. Das eine ist ein Free plus Shipping, bedeutet 0 Euro plus 4,95 Euro. Ja. Ah, okay. Und das zweite ist 6,90 Euro plus Free Shipping.
Okay.
Und dann sind da Upsells drin.
Okay. Und was hast du dann Average Order Value bei den Upsells?
Also das erste Buch, das läuft jetzt schon seit 3 Jahren. Wir hatten am Anfang noch keinen AOV-Push.
Okay.
Aktuell würde ich sagen, muss man Media beifragen, aber roundabout 20 Euro.
Okay, 20 sowas. Euro. Und wie viel zahlt sie für den Buchverkauf?
Ja, zwischen 30 bis 70, je nach Monat.
Oh, das ist aber auch geil.
Das ist eigentlich so die...
Wenn du 20 Euro einnimmst und 40 Euro zahlst, dann kriegst du 20 Euro für ein Lead.
Ja.
Das ist ja eh mega.
Ja, ja, ja. Es hängt nur ein bisschen davon ab, wie viel frische Ads wir launchen. Wenn wir frische Ads launchen, dann ist der CPA
viel
günstiger.
Ja, wie viele Ads launchst du im Monat?
Unterschiedlich.
Unterschiedlich. Je nachdem, wie Acquisition pushen wollt.
Das ist tatsächlich krass, was wir gerade ein bisschen ausbauen. Ja. Weil früher war ich so One-Man-Show mit unserem Marketing-Team.
Ah, okay.
Jetzt haben wir schon eine Handvoll an Leuten auch da drin. Das heißt, es wird jetzt immer mehr, aber im Monat, ich würde sagen, 5-6 Ads oder so.
Okay, ja. Was wir gemerkt haben bei uns, ist, was echt ein guter Game-Changer war, ist, wir haben so ein internes Ziel gesagt, dass wir sagen, wir wollen 50 Creatives im Monat in der Woche launchen. 50
Geil.
Creatives in der Woche. Und das hat wirklich einfach noch einmal unsere Leadkosten reduziert und so, weil wir halt echt Volumen fahren. Also wenn man unseren Werbeanzeigenmanager verschaut, da ist wirklich viel halt drinnen und wir pushen da halt wirklich sehr intensiv. Wir machen halt only Freebie Funnel.
Ja.
Also wir sind only Freebie Funnel 100% und da eigentlich 98% die LinkedIn Beaver. Das ist ungefähr unser 98% Home Run Ding. Deshalb, ja, sehr interessant.
Das Witzige ist ja, für unsere Kunden machen wir genau das. Ja, jede Woche frische Creatives.
Ja, klar.
Aber du weißt es selber, ja. Genau, das ist so der zweite Punkt, beziehungsweise der erste Punkt.
Kurze Frage noch zum Buch.
Ja, bitte.
Buchfunnel.
Ja.
Du hast wahrscheinlich irgendwie selber geschrieben, oder?
Teils. Das erste Buch, da habe ich mir helfen lassen, Ghostwriter.
Ja.
Das zweite Buch habe ich komplett selber geschrieben.
Okay, krass. Okay. Ja. Weil das wäre für mich maximal Draining, ein Buch zu schreiben. Also ich hasse Schreiben, ich bin halt ein Mensch, der gerne redet, so offensichtlich.
Ja.
Und das ist interesting. Okay, das hast du voll selber geschrieben.
Ja, ich sag dir aber wie.
Ja?
Ich sag dir natürlich wie. Es ist nicht so, dass ich da, also das zweite Buch hat 350 Seiten. Mhm. Der ganze Prozess von Ideenfindung für das Buch plus, also bis zum Verkauf waren 4 Monate. Mhm. Zur Referenz, das erste Buch hat 140 Seiten, das waren 11 Monate. Mhm. So, wie konnte ich das in 4 Monaten schaffen? Ich habe effektiv 30 Stunden geschrieben.
Okay.
Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe meine KI trainiert auf Daniel Bittmann, Schreibstil. Ja. Ich habe reingesprochen. Ich habe teilweise auch geschrieben.
Ja.
Aber ich habe nicht auf Form geachtet. Ich habe nicht auf Perfekt. Ich habe einfach runtergeballert und dann gesagt, KI, schreib das in meinem Schreibstil in geil. Ja?
Ja.
Und so bin ich Piece für Piece halt durchgegangen. Am Anfang gab es die Big Idea für das ganze Buch. Ja. Ja? Dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich diese Idee habe, diese Transformation, was meine Zielgruppe haben will und soll mit diesem Buch, lass mal ein Skelett bauen, lass mal die ganzen Kapitel bauen, dass ein roter Faden drin ist, dann die Unterkapitel und dann einfach runtergeschrieben, die ganzen Sachen ausgefüllt. Und so ging es dann doch sehr effizient.
Ja, fix, okay. Ja. Das heißt, das ganze Buch mehr oder weniger von der Struktur her, Input, alles und so weiter, aber sehr KI-basiert logischerweise.
Ja.
Dann Funnelbau und Launch. Und wie viel Adspend fahrt ihr auf den Buchfunnel?
Also der Launch war riesig groß. Wir haben im Januar 24 gelauncht. Nee, das war dieses Jahr, Entschuldigung. Januar 25 gelauncht, da hatten wir 150.000 Adspend im Januar und 150.000 Adspend im Februar.
150.000, also 300.000 in 2 Monaten.
Wir haben extrem gepusht auf diesen Buchlaunch.
Kurze Frage, warum gibt man so viel Adspend aus in so kurzer Zeit? Was soll der Nutzen damit entstehen? Weil du erreichst ja so krank kalte Zielgruppe auch teilweise und Overspend ist einfach hart.
Ja, wir wollten eine Welle machen.
Wir wollten eine Welle machen.
Wir wollten direkt reinpushen. Wir haben so einen großen Trailer gemacht. Mhm. Ja, der geht 6 Minuten. Das ist so ein Kino-Trailer. Der war sehr entertaining. Ja. Ich bin im Video gestorben, bin im Himmel aufgewacht und so weiter. War sehr viel entertaining. Und wir wollten was Neues in den Markt reinbringen, in der E-Com-Szene, weil das hat keiner davor gemacht. Ja. Niemand hat irgendwie einen E-Com-Jesus gehabt oder E-Commerce-Archetypen oder einen Daniel, der dann erschlagen wird in der Lagerhalle und so. Das heißt, wir wollten direkt einen großen Buzz machen, damit es Abstrahleffekte hat auf alles andere, was wir danach machen. Mhm. Ja, weil wir machen natürlich viel Webinare. Das heißt, wir haben auch gemerkt, die Webinare waren auf einmal viel voller.
Ja.
Und natürlich, es kamen viel mehr Leads rein. Wir haben super viel Sales gemacht und alles. Also,
aber die 150 habt ihr auf dem Funnel vom Buch geballert.
Ja. Das war schon ein ordentlicher Push. Ordentlicher Push drauf.
Aber da hat man ja dann nicht auf Leadpreise schauen können, oder? Weil die müssten ja through the roof gewesen sein, oder? Also müsst ihr für einen Buchverkauf, keine Ahnung, 200 Euro zahlt haben oder
die
so.
Die sind teilweise schon so 150 Euro hoch, ja.
Ja.
Ja. Okay, der ROAS zu dieser Zeit war auf diesem Funnel so bei 4 bis 5.
Auch bei 150?
Also mit Backend-Sales, nicht
Front.
Ja,
klar,
nicht,
klar, okay,
nur,
klar.
Anders geht's ja nicht.
Ja, aber trotzdem 4 ROAS, obwohl ihr 150 Euro rausgeknallt habt.
Ja, also wir haben da echt hart gepusht. Und aber zur Referenz, was ich super interessant fand, unser erstes Buch, das fährt ja seit 3 Jahren, ja, ich habe es gelauncht Dezember 22, fährt auf dem 10er ROAS mit den Backend-Sales bis heute, aber natürlich auf kleinerem Scale, auf kleinerem Ad-Spend. Und meine Hypothese ist, es ist vor allen Dingen die Ad. Ja?
Ja.
Die Ad, die wir damals gemacht haben, die ist sehr, sehr Direct Response. Sehr, wir sind aufs Problem, wir haben das Problem groß gemacht, dann haben wir die Lösung präsentiert mit ganz viel Proof. Und der neue Funnel ist sehr, sehr viel Branding und sehr viel Entertaining.
Ja.
Was aber ganz spannend war, das hat mir persönlich einige Türen auch geöffnet. Wir hatten es vorhin von Johannes Kliesch, von Snox, riesig große Brand mittlerweile im E-Com. Jeder kennt den eigentlich. Ja. Und der hat mich vor ein paar Monaten angeschrieben und hat gesagt, so, hey, richtig geiler Launch. Ich verfolge dich jetzt schon seit ein paar Jahren. Komm mal in den Podcast, lass mal drüber sprechen. Also auch durch diese Sichtbarkeit haben sich einige Türen geöffnet.
Ja, fix, das glaube ich schon, das glaube ich schon. Okay, aber würdest du es noch einmal so machen? Würdest du noch einmal so krank viel rausknallen innerhalb von so kurzer Zeit?
Nö.
Okay, also.
Ich würde es halt anders machen.
Okay, das heißt, du würdest einfach wie einen normalen Funnel angehen, launchen.
Ganz genau.
Auf Profitabilität und Effizienz
ganz
gehen.
Genau,
und,
ganz genau, ja, ganz genau. Okay. Nochmal zurück zu deiner initialen Frage. Zu Paid Ads, weil das waren jetzt die Lead Magnets, ja, das sind ja jetzt die Bücher und die Checklisten und alles. Was für uns auch extrem gut funktioniert für den Trust-Aufbau, klar, auf der einen Seite Content Marketing, aber vor allen Dingen Live-Webinare. Ja. Mhm. Ich mache jetzt Live-Webinare seit 6 Jahren. Ich habe es bei Russell Brunson damals gelernt, ja, super cooler Marketer. Und meine ersten Webinare waren natürlich gar nichts. Ja, beim ersten Webinar, ich habe, glaube ich, 2000 Euro in Ads investiert, 0 Leads. Geile Zeit gehabt, yeah, und dann so alles hinterfragt. Aber dann über die Zeit, man wird halt besser. Ja, man lernt, wie man Spannung hält. Man weiß, wie die Leute engagen kann. Man weiß auf einmal, wie man halt vernünftig auch pitchen muss, was das Offer auch ist, was ist das Winning Offer und so. Und das war auch oder ist bis heute ein sehr, sehr wertvoller Baustein.
Webinar einmal im Monat, oder?
Wir fahren jetzt hoch auf zweimal im Monat.
Zweimal im Monat.
Wir haben lange Zeit einmal im Monat gemacht.
Okay.
Und wir rotieren jetzt ein bisschen die Webinare durch. Also ich habe jetzt in meinem Leben, ich glaube, 6 verschiedene Webinare geschrieben oder okay. So. Manche Banger, manche gar nicht. Funktioniert gar nicht. Ja, die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Ist halt einfach so. Hm. Aber wir rotieren jetzt ein bisschen mehr an unterschiedliche Zielgruppen.
Okay, unterschiedliche Zielgruppen heißt?
Kleinere Leads, größere Leads.
Kleinere Leads, größere Leads, okay. Weil die größeren ganz andere Themen haben.
Ganz genau.
Bei den größeren hast du dann aber viel höheren Adspend, also Leadkosten wahrscheinlich, oder? Aufs Webinar.
Ja, safe.
Machst du, wie viel Adspend hast du aufs Webinar?
Wir machen entweder, also an Low Range machen wir 5K. Mhm. Wenn es ein proven Webinar ist, wo auch die letzten 2-3 Termine richtig profitabel waren, dann gehen wir hoch bis so knapp 20K.
Okay. Und wie groß ist eure E-Mail-Liste?
Wir haben jetzt 20.000 okay. ungefähr.
Ja, ist bei uns auch so. Wir haben auch so ungefähr, ich weiß es nicht, 15.000 glaube ich oder so.
Ja.
Und was wir machen halt, wir geben 5K mittlerweile aufs Webinar nur aus.
Ja,
konstant. Weil, wir halt durch E-Mail-Liste kriegen wir eigentlich einen Großteil der mit dieser One-Click-Registration, also wenn du quasi Webinar die E-Mail so versendest, dass sie direkt, wenn sie auf den Link klicken, sich angemeldet haben, kriegen wir halt super viele Anmeldungen. Wir haben immer so zwischen 100 und 200 Leuten irgendwie live dabei, einmal im Monat.
Ja.
Und ja, wir holen beim Webinar, ich meine, es ist bei 5K Adspend ist ja nichts, aber wir holen meistens so irgendwie 5, 6, 7 Kunden oder so rein.
Ja, genau. Ja.
Und es ist ein recht effizienter Kanal, würde ich sagen. Wir haben den einmal probiert zu skalieren stark.
Ja.
Hat für uns nicht so geil funktioniert.
Ja, ich war an dem gleichen Punkt. Ich habe es nämlich auch versucht. Ich habe verstanden, nachdem ich alle Daten über, also wir nutzen Closed CRM für unsere Sales, natürlich alle Tags angeschaut, welche Touchpoints hatten unsere besten Kunden. Dann habe ich mir OneTrack angeschaut, okay, welche Ads haben die davor gesehen, wie war die Customer Journey. Ich habe mir alles angeschaut und habe halt einfach das Muster erkannt. Die besten Kunden, die bei uns Kunde wurden, die haben A, 1, 2 Bücher und vielleicht noch ein digitales Produkt. Und B, die haben 1 bis 5 Webinare angeschaut.
Mhm.
Ja, weil unterschiedliche Themen.
Also weil unterschiedliche Themen.
Und die haben die Testimonial-Ads gesehen. Diese Holy Three sorgt dafür, dass wir sehr überzeugte Leads reinholen, sehr qualitativ hochwertige. Da ist der Sales-Call auch relativ easy.
Ja.
Aber ich habe verstanden, dass in unserem Case, ich weiß, es ist wahrscheinlich in jeder Zielgruppe ein bisschen anders, aber in unserem Case ist so, Webinar ist das Vehikel, wo wir schnell Trust aufbauen können.
Ja, 100%.
Das ist quasi das Äquivalent zu Podcast, aber Podcast dauert halt irgendwie 6 Monate.
Ewig lang.
Da sitzt sie im Sales-Call und sagen, hey Daniel, ich höre seit 6 Monaten Podcast, richtig geil.
Ja, genau.
Ich will Kunde werden. Und beim Webinar schaffst du es halt innerhalb von 3 Tagen, den Kunden dann zu closen, von eiskalt bis halt super hot.
Ich würde sagen, es gibt nur 2 Wege, wie man schnell ein Lead aufheizen kann. Ein Webinar und ein Live-Event. Das sind die einzigen 2 Sachen, wo man wirklich wen auf Hochdruck einfach aufheizen kann und Vertrauen aufbauen kann. Anders ist halt über Zeit oder über Sales-Team oder Content und Zeit. Ja,
ja, ja. Ja. Unser Offline, also wir machen jetzt das erste Mal ein Offline-Event.
Ach, geil.
Im Dezember, 6.12. Nikolaus.
Nice.
Samstag. Wir haben das auch so viele Jahre einfach vor uns hergeschoben und nie gemacht.
Ja.
Frag mich nicht warum. Alles andere war immer wichtiger.
Ja, ja.
Und wir starten mit einem Kundenevent. Wir haben 60 Kunden eingeladen, alles for free, geile Bresi oder 3 Stück tatsächlich, Roundtables, Dinner.
Nice.
Und
also ich kann sagen, Kundenevents, also wir machen immer so 3-4 Mal im Jahr so Events.
Cool.
Und bei uns kostet Ticket 1,5, aber die 1,5 sind eigentlich, also bei uns. Jeder sagt auch, der zu unserem Event kommt, das ist eigentlich nur Durchlaufposten. Also das Essen, das Trinken, wir haben so 2-Tages-Event, geiles Speaker am Start, Essen und Trinken kostet quasi die 1,5 von der Location und so. Also unsere Events sind immer Minusgeschäft.
Zahlt ihr Hotel für die?
Nee, Unterkunft zahlen wir nicht, aber wir zahlen die Location, wir gehen Abendessen, wir gehen Mittagessen. Also es ist im Prinzip 2 Tage voll, mehr oder weniger am Start. Ja. Und wir haben noch nie ein Plus beim Event gemacht, so jetzt über Backend-Selling und so schon, aber Event-Tickets itself, 1,5 haben wir noch nie ein Plus gemacht. Ja. Aber es ist halt, es macht ultra viel Spaß, ultra Happiness, geilste Kundenbindung und Beziehung. Fürs Marketing auch gut, ja, weil man da natürlich lustige Sachen machen kann und ja, ist auf jeden Fall was Spaßvolles.
Macht ihr da Testimonial-Videos?
Machen wir auch. Wir haben 3 Video-Editor, also Videokamera-Leute vor Ort. Einer, cool, der Fotos macht. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Also früher mal, ich würde sagen, auf den Events im Content-Game gespart. Und das ist wirklich an der falschen Stelle sparen.
Ja,
das ist
100%.
Wirklich an der falschen Stelle. Ja. Wir haben wirklich geile Fotos mittlerweile. Der Hai aus unserem Team, das ist ein richtig geiler Typ. Der macht halt krass Fotos, richtige Qualitätsfotos. Also wirklich, wirklich schön. Dann haben wir 2 Leute vor Ort, die Videos machen. Einmal so Stage-Filmen und einmal so Testimonials aufnehmen mit Leuten und so Vlogging-mäßig.
Ja.
Und ja, das ist was, wo wir in der Vergangenheit, würde ich sagen, zu viel gespart haben an der Stelle, so, weil kostet ja auch wieder Geld alles. Und zum Beispiel bei uns ist das Event jetzt letztens in Dubai gewesen, müssen wir alle aus dem Team herfliegen, muss alle Unterkunft, so, es ist schon Kostenposition, die entsteht. Es
läppert sich, würde man sagen.
Es läppert sich selbst. Aber es ist schon, es macht ultra viel Spaß, ultra viel Happiness, worth it und geile Connections auch für die Kunden, ja. Und da bilden sich halt so Freundschaften, so, wir machen halt 3 bis 4 Mal im Jahr und wir haben halt so eine OG-Gang, die sind halt bei jedem Event, und die sind halt so eine Crew und das ist richtig lustig halt, die sind so ultra gute Freunde, das ist jedes Mal so ein bisschen, wir Klassentreffen halt, ja. Wie so Freunde treffen sich und das ist lustig und macht Spaß.
Mega. Ja, und für die Retention wahrscheinlich auch mega geil.
Ja, dafür ist es auch gut, aber es ist schon was, extrem viel Arbeit, jedes Mal vor, auch an Druck, die Woche davor, denke ich mir, what the fuck, Alter, Präsentation muss geil sein, ich mache mir immer ultra den Pressure, es muss nice werden, weil irgendwie, jetzt haben wir 60 Leute da gehabt in Dubai, soll halt nice sein und dass alle happy sind und genau, aber dann nachher haben wir meistens ein gutes Ergebnis, genau.
Absolut, geil. Um es noch fertigzustellen, die dritte Säule, was wir auch mit Paid Ads machen, sind halt die ganzen Testimonial. Mhm. Ja, wir haben Prozesse entwickelt, wie wir Video-Testimonials bekommen von unseren Kunden, machen das halt wirklich systematisch und das sind auch die besten Ads, also die haben den höchsten Return on Ad Spend. Danach buchen sich die Leute dann die Calls.
Das heißt, die Testimonials lasst ihr aber nur Retargeting laufen, oder?
Auch auf Cold.
Auch auf Cold lasst ihr laufen?
Ja, okay. Funktioniert beides.
Und das ist der beste Return für euch?
Also im Retargeting definitiv, im Frontend auch meistens, outperformt auch oft dann die Lead Magnets, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich dachte auch immer einfach nur, Testimonials im Retargeting reicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, selbst im Frontend, hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Meta-Algorithmus zusammen, der macht ja auch ein bisschen Retargeting,
der macht,
weißt ja selber. Aber das bringt dann die Leute am Ende des Tages dazu, dass sie sich einen Call buchen.
Okay. Und warum so viele verschiedene Funnels? Weil für mich als Stefan denke ich mir, richtig komplex und kompliziert.
Ja. Wir hatten noch schon mal mehr. Ja. Also wir arbeiten dran, dass es immer noch simpler wird.
Okay.
Ich habe einen Geschäftspartner und wir beide, wir haben halt immer viele Ideen.
Ja.
Und wir sehen ein neues Thema, da kam irgendwie AI raus und die Ecom-Bubble hat sich drauf gestürzt wie sonst was.
Ja.
Also lass uns ein AI-Ads-System entwickeln,
wo
wir den kurzen Videokurs geben, komplett voll mit Value, wie sie das umsetzen können. Und warum so viele? Weil wir einfach gemerkt haben, okay, es gibt einfach Themen, die sind aktuell super relevant in dem Markt. Und wenn man sich da wenn man sich so ein bisschen dran klammert an dieses Thema, bekommst du automatisch viel mehr Awareness drumherum.
Mhm.
Und das ist halt über, man macht das jetzt seit 6 Jahren, das wächst halt einfach über die Zeit.
Ja, fix. Und von den Büchern her, das ist ja, würde ich sagen, auch meine Wahrnehmung, der aufwendigste Funnel.
Ja.
Weil du musst ein fucking Buch schreiben
und
dann musst du ja diesen ganzen Backend-Scheiß auch machen von Upsell und so weiter und so fort, dass das ein geiler Funnel ist. Ist es worth it, würdest du sagen? Ich meine, du hast 2 Bücher geschrieben, daher vielleicht deine Meinung schon, aber also, was würdest du sagen, ist der große Vorteil gegenüber am normalen Infoproduct, was du für 97 Euro verkaufst oder einfach am Book-a-Call-Funnel?
Zum einen die Uniqueness. Also es gibt keinen meiner Marktbegleiter, der irgendwie
Buch
kopiert hat. Also
es gibt auch keinen, der Buch hat eigentlich, oder?
Nicht, dass ich wüsste.
Ja.
Das ist nämlich genau einer der wichtigsten Punkte, ein Unique Product.
Ja.
Weil ein Online-Kurs, ein Checklist, das kannst du alles kopieren. Und ich wurde auch so oft schon kopiert.
Ja.
Niemand kopiert diese Bücher. Weil jeder weiß, oh fuck, das ist voll viel Arbeit. Ich bin eigentlich lazy, ich habe gar keinen Bock, irgendwie ein 300-Seiten-Buch zu schreiben.
Ja.
Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil für uns.
Ja.
Lohnt sich es definitiv. Ich glaube, im ersten Buch haben wir über 8 Millionen Euro geclosed, jetzt über die letzten Jahre. Im zweiten sind wir, glaube ich, jetzt gerade bei 3 oder knapp 4.
Ja.
Ja. Also lohnt sich dann schon in der Akquise.
Ja.
Aber es machen halt die wenigsten, weil ich gebe dir recht, es ist einfacher, eine Checkliste zu machen.
Ja, safe.
Ja.
Ja, interesting. Aber auch einen Infokurs zu machen, ist ja wahrscheinlich auch einfacher. Also so 97 Euro Produkt.
Ja, klar.
Das zu vermarkten und zu verkaufen, ist ja auch einfach. Ja,
natürlich. Lässt du Loom laufen, machst deine Erklärvideos, brauchst ja kein krasses Setup oder so.
Genau.
Klar.
Ja. Jetzt ist es so, ich würde sagen, das häufigste Shiny Object, was ich, also wir haben so zwei Zielgruppen, wir haben so B2B-Dienstleister, so Agenturen und dann haben wir auch Berater viele, so ja, Coaches, Berater, was auch immer. Ja. Das häufigste Shiny Object, was ich denen versuche auszureden, ist ein automatisiertes Infoprodukt haben, was sie verkaufen und damit Geld verdienen.
Geld verdienen, okay.
Geld verdienen, genau. Das ist, ja, das ist also wirklich, ist unglaublich. Es gibt nach wie vor noch Leute, die glauben, dass, außer du bist jetzt eine Influencerin wie Pamela Reif oder so, von ja mir aus, okay, aber dass normale Menschen mit einem Infoprodukt Geld verdienen können. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, ja, das ja, das wissen wir beide. Aber wie würdest du sagen, wie viel Effort ist es, so einen Infoprodukt-Funnel gut profitabel ins Laufen zu bekommen versus ein Freebie-Funnel?
Also du schaffst es nur, wenn du hinten dran vernünftiges Backend-Sales-Team, ja, System, Produkte hast, ja, also Hire-Ticket.
Genau.
Ich würde mal sagen, jenseits der 5.000 Euro aufwärts.
Ja.
Ohne das wird es sehr, sehr schwierig. Ja. Also ich kenne jetzt persönlich niemanden in meinem Umfeld, die das irgendwie machen.
Also ich kenne ein paar Leute, die halt über krasse Reach, also die über kranke Reach gehen und so Influencer sind.
Klar.
So 5 Millionen Leute, ja, Follower und da halt das rüber sellen.
Klar.
Aber das hat ja nichts mit Direct Response zu tun.
Nee. Also klar, das ist natürlich ein Weg, aber ich würde jetzt mal sagen, die wenigsten von uns, die haben irgendwie 3 Millionen Follower auf, ja, Instagram.
Ja.
Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, 15.000 oder so. Ja. Das ist natürlich ein Weg. Ja. Ist tatsächlich, kleiner Exkurs, ist tatsächlich auch im E-Commerce super spannend. Viele smarte Founder im E-Com, die machen dann die Gründen zusammen mit einer Influencer-Person, mm, die viel Reichweite hat, um sofort auch viel Reichweite zu haben und Trust und sowas, aber das ist ein anderes Thema. Du bekommst es nur zum Laufen, wenn du hinten eine Value-Ladder hast. Du musst irgendwas Teures verkaufen.
Ja.
Vorne, vergiss es.
Gibt es mittlerweile viele, die das im E-Commerce so machen, so mit einem fetten Influencer-Business zu machen? Weil das wäre eigentlich eine absolut,
ja,
aufgelegte No-Brainer-Sache.
Viele machen es nicht, nein.
Viele machen es nicht mittlerweile?
Nee.
Okay.
Nee.
Also wenige machen es und die scalen halt trotzdem, weil es wahrscheinlich viel einfacher ist.
Ich würde auch sagen, diejenigen, die das machen, die sind jetzt nicht bei null. Ja, die haben vielleicht davor schon mal einiges im E-Com gemacht.
Ja, das sind
die checken das, weil der typische 0815 Online-Händler, der jetzt gerade startet, der kennt das noch gar nicht. Der denkt, ich entwickle ein geiles Produkt und das reicht. Und dann, oh, der muss eigentlich auch noch vermarkten. Ach, muss Marketing lernen, ja, ist ja unangenehm. Das ist eigentlich so die typische Journey. Mhm. Deswegen, es machen eigentlich eher nur so die Profis.
Okay. Und jetzt haben wir über die Paid-Ads-Welt, ja, gesprochen.
Ja.
Jetzt gehen wir noch einmal in die Content-Welt. Wie schaut dein Content-Marketing-System aus für deine B2B-Dienstleistung?
Ja.
Was machst du? Was ist, würdest du sagen, was richtig geil funktioniert? Wie schnell kann man welche Ergebnisse erwarten? Wie viel Zeit investierst du dorthin? Ja. Gib gerne mal deine Gedanken dazu.
Sehr, sehr gerne. Also mein Glaubenssatz ist, ich glaube an die Synergie aus Paid-Ads und organischem Marketing.
Ja.
Das eine ohne das andere funktioniert nicht, also beides zusammen ist eigentlich so für mich das Beste.
Mhm.
So. Was mache ich im Content? Ich habe 2018 angefangen mit Podcast. Warum? Nicht aus einer Interesse, da irgendwie Leads zu generieren, sondern das war die Zeit, wo ich selber Online-Händler war. Und was ich gemacht habe, ist, damals waren Facebook-Gruppen noch a thing. Das heißt, ich hatte eine kostenlose Facebook-Gruppe und habe immer, wenn ich was rausgefunden habe, immer, wenn ich was gelernt habe, irgendwie einen neuen Meilenstein, ich habe einfach so alles geteilt, meine ganze Journey einfach geteilt. Und irgendwas ist passiert, dann waren auf einmal 700 Leute da drin. Ich habe es gar nicht gecheckt.
Mhm.
Einer davon war ein Online-Händler in München, Shoutout an Johannes von Pull Up and Dip, der mich gefragt hat, hey Dani, ich organisiere hier so ein E-Commerce-Meetup mit so Amazon-Händlern und so, kommen irgendwie 30, 40 Leute. Und du machst ja viel mit Meta, willst einen Vortrag halten? Und ich so, ich lese die E-Mail und ich bin natürlich so als Introvertierter, ja. Fuck, ich einen Vortrag vor lauter Leuten. Ich hatte 13 Gründe, nicht hinzugehen.
Ja.
Dann habe ich es halt natürlich gemacht, weil you grow out of your comfort zone. Und ich habe diesen Vortrag gemacht. Ich war des Todes nervös. Des Todes. Und ich bin 10 Sekunden in, voll in meinem Element und feiere das. Ich habe es richtig gefühlt. Gell? Und was danach passiert ist, war, Leute kamen zu mir, haben sich bedankt. Und das war schon die Zeit, wo ich mit meinem Online-Shop auch so, schon die ersten 6-stelligen Monatsumsätze gemacht habe. Das war früher immer so als junger Unternehmer so mein ultimatives Ziel. 6-stellig im Monat. Und dann erreichst du es und dann merkst du, okay, cool, aber hä? Muss ich mich irgendwie, ich sollte mich doch jetzt extrem glücklich fühlen. Aber Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die kamen dann zu mir, haben sich bedankt und dann habe ich was gefühlt und zwar Happiness. Ich konnte anderen helfen. Mhm. Klingt total abgedroschen, hat wahrscheinlich auch schon ganz viele andere Leute hier gesagt, aber ich habe einfach was anderes gefühlt. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast. Weil da gab es noch keinen E-Commerce-Podcast in Deutschland. Jetzt gibt es viele, ja. Aber damals gab es keinen E-Commerce-Podcast. Gab es in den USA. Da war das ganz neu. Ja. Haben eh noch nicht so viele Leute in Deutschland irgendwie Podcasts angehört.
Ja, ja.
Und ich habe da meine allererste Episode runtergescriptet. Das war richtig bescheuert. Ja. Das ist total angehört wie so ein Roboter. Ich habe halt vorgelesen. Ja. Und dann über die Zeit wird es halt besser. Ich hatte auch Leute interviewt und halt mein Wissen rausgeteilt. Und das war der Startschuss bei mir mit Content.
Ja.
Und mein größtes Learning, das war dann 2019, ich habe dann angefangen, weil mich halt viele Leute halt gefragt haben, hey Daniel, kannst du mir helfen? Am Anfang habe ich es halt for free gemacht. For free ist cool, ich helfe Leuten gerne for free. Aber ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, wenn du Leuten for free hilfst, heißt es nicht, dass sie immer umsetzen. Und das hat mich extrem angekotzt. Ich mag das nicht, wenn ich Leuten helfe und ich weiß, wenn die das umsetzen, löst ihre Probleme. Aber sie machen es nicht. Denkst du dir, what the fuck, was ist los mit euch? Hier hast den Schlüssel, schließ halt die Tür auf. Ja? Nee. So, dann bin ich auf den Trichter gekommen, okay, da muss ein bisschen Druck dahinter, du musst Geld dafür verlangen. Wenn sie Geld investieren, dann haben sie ein bisschen Druck, die wollen Return, setzen mehr um, haben mehr Ergebnisse. So. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann angefangen, in meinem Podcast auch ein bisschen zu pitchen. Ja? Ich habe am Anfang immer so oberflächlich Wissen rausgehauen und dann so geteased und dann, ja, buch dir einen Call. Und dann kam ein Kommentar unter einer Podcast-Folge oder auf Instagram irgendwo, so, ja, man merkte, Daniel, der hat schon Expertise in seinem Bereich, aber der will doch nur was verkaufen. So. Und das hat mich echt nicht losgelassen. Und dann habe ich einen Switch gemacht in meinem Content. Ich habe gesagt, ich hau jetzt einfach Value raus, scheiß drauf. Ich teile einfach, was ich weiß.
Ja.
Und die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war, es kam 10x zurück. So ab dem Moment, wo ich einfach Value komplett for free rausgehauen habe, Leads kamen rein, Kunden kamen rein, die hatten Bock, das war alles geil. Und das ging alles los mit dem Podcast. Heute nutzen wir halt jegliche Kanäle. Das heißt, wir sind aktiv auf LinkedIn, YouTube, Reels, jeden Tag gehen Reels online, Instagram Story, Fragesticker, Lead Magnets. Auf LinkedIn, also wir machen immer wieder so virale Themen, um auch eine Sichtbarkeit zu bekommen. Weil das ist, vielleicht kann ich da kurz reingehen, das, was für uns auf LinkedIn super gut funktioniert, ist, ein aktuelles Thema aufzugreifen. Ich habe zum Beispiel jetzt vor 2-3 Wochen so ein Lead Magnet gemacht, der hat, glaube ich, 100-150.000 Reach bekommen. Sora 2, E-Commerce, AI, Content, also einfach super relevantes Thema.
Ja, ja.
Longform geschrieben, like, kommentiere und teile und sowas. Und dann geht so ein Ding halt maximal viral. Sind es immer die richtigen Leute? Definitiv nicht. Da hast du dann teilweise auch andere Agenturen oder irgendwelche Softwareleute oder sowas. Aber da sind auch die richtigen dabei.
Ja.
Und vor allen Dingen, durch diese Sichtbarkeit haben alle Posts, die du danach machst, automatisch auch mehr Reach. So, und danach haben wir halt immer eine Säule, so Value, bekommen so Medium-Reichweite, eigentlich nur von den Super-Nerds im E-Com. Storytelling, also Branding zu mir, behind the scenes, alles über Remote, funktioniert immer sehr, sehr gut, Remote Culture, Remote Team, Testimonials für den Proof-Aufbau und diese Mischung sorgt dafür, dass dann halt Leute auf LinkedIn schreiben, so, hey Daniel, lass mal sprechen.
Und wie oft nimmst du Podcasts auf?
Zweimal die Woche. Die meisten Podcasts sind Single-Episoden, das heißt, ich habe ein Studio, also wir haben ein externes Studio, wo ich Interviewgäste einlade und ich habe ein eigenes Studio, wo ich halt ein Setup habe, wo ich so kurze Episoden macht, irgendwas zwischen 8 bis 15 Minuten, und so ein Thema und das feiern die Leute halt extrem.
Okay, und das nimmst du quasi zweimal pro Woche auf?
Ja.
Und auf das restliche Thema auf Social Media, wie machst du das? Machst du das alles selber? Hast du ein Team, das das macht oder wie schaut das aus?
Jetzt haben wir ein Team, also wir haben intern Leute, wir haben extern Leute. Unser Instagram-Game machen wir so, dass, also ich bin auch ein Effizienztyp, so wie du. Und ich habe mir auch lange die Zeit die Frage gestellt, soll ich jetzt extra Content aufnehmen für YouTube, soll ich extra Content aufnehmen für die Reels und habe dann einen Weg gefunden, was für uns funktioniert. Und was für uns funktioniert ist, die ganzen Podcast-Interviews, Longform-Interview, so wie hier, die zerhäckseln wir in ganz viele unterschiedliche Reels. Ja. Kommt aus so einem 2-Stunden-Podcast, so wie hier jetzt, kommen irgendwie 30 Reels raus, die wir halt dann über Monate auch spielen.
Ja.
Und das ist eine ganz, ganz wichtige Säule auf Shortform.
Ja.
Und das posten wir natürlich auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube Shorts. Mhm. Longform ist dann YouTube. Longform ist tatsächlich auch sehr, sehr geil für Ads. Die lassen wir im Retargeting laufen. Zum Beispiel so ein Interview mit Johannes von Snox oder mit anderen in der E-Commerce-Bubble lassen wir bei uns im Retargeting laufen, weil ich gemerkt habe, dass natürlich der Podcast ein sehr, sehr geiles Persuasion-Asset ist. Und du wirst nicht glauben, es gibt einfach Leute, die gucken sich dann so eine Ad auf Instagram an, also quasi so eine Stunde Episode, komplett von vorne bis hinten. Wir sehen das ja in den Daten, ist voll verrückt. Mm-hmm. Um alles rauszuquetschen aus so einer Episode.
Aber wie, nur dass ich es verstehe, noch einmal, die Podcast-Folge, die ladest du in Meta rein und worauf misst du, ob das jetzt effizient ist oder nicht?
Leads.
Leads, das heißt, unter dem Johannes Klisch Podcast ist ein Link, wo...
Zu unserer Startseite.
Zu eurer Webseite?
Ja.
Interesting. Und was zahlst du dafür so ein Lead?
300-500 Euro.
Für Erstgespräch.
Ja, und das ist solide.
Okay, das heißt, du lässt Podcast-Folgen, machst du da allgemein welche? Also du hast ja mehrere, ich glaube mit dem Lukas von Two Nails und so habe ich auch mal gesehen.
Ja, genau, wir haben viele. Ich habe jetzt knapp 500 Episoden, ja.
500 Episoden, die spielst du im Retargeting aus und du schaust da auf Leadpreise und schaltest sie aus, wenn sie nicht gut sind, wenn die Leadpreise zu teuer sind.
Also erstmal geht alles organisch. Mhm. Und wenn wir dann gemerkt haben, okay, diese eine Episode, dieses eine Interview...
Das geht ab.
Dann probieren wir es im Retargeting mit aus. Das würde ich jetzt nicht auf Cold Traffic schalten, auf gar keinen Fall. Ist auch auf einem kleinen Spend, lass es 20 Euro am Tag sein.
Ja.
Aber ich weiß einfach, in dieser Journey ist dieser Podcast ein ganz wichtiger Touchpoint.
Ja.
Und ich will den natürlich so viel reinstreuen, wie es halt nur geht, weil nicht jeder hört Spotify.
Ja.
Nicht jeder guckt einen Podcast auf YouTube. Safe. Aber vielleicht erwische ich ihn über eine Retargeting-Ad.
Hm. Okay, interesting. Okay, das heißt, der Podcast, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Podcast, das heißt, dort schneidest du Shorts raus, die werden gepostet.
Ja.
Du haust den auf Podcast, auf Audio rauf, auf YouTube wird er hochgeladen. Und das ist sozusagen der Core. Was machst du dann noch? Was machst du, was macht wer anders? Zum Beispiel LinkedIn, machst du das selbst? Na.
Wir hatten früher eine Agentur, die haben wir, ich glaube, für 2 Jahre gehabt. Mhm. Es lief so ab, ich hatte jede Woche 30 Minuten Call über Ideation.
Mhm.
Das heißt, wir haben zusammen Ideen entwickelt, dann die Ideen definiert und die Agentur hat die Posts geschrieben und dann gepostet. So, das lief am Anfang ganz gut, bis ich dann gemerkt habe, hey, irgendwie, das knackt, das ist nicht mehr, Copy ist irgendwie soft geworden, irgendwie ist es nicht mehr so geil. Früher habe ich selber natürlich geschrieben, ja, aber willst ja dann auch wachsen und musst ein bisschen abgeben können. Mittlerweile haben wir das so, wir haben uns einmal von richtig smarten AI-Leuten ein System aufbauen lassen in Airtable, wo ich im Endeffekt immer noch das Gleiche mache, und zwar, ich gebe meine Idee rein und das System schreibt in meinem Schreibstil nach verschiedenen Copywriting-Frameworks die fertigen Posts. Das heißt, das, was die Agentur früher gemacht hat, macht jetzt einfach die KI. Kostet mich nichts mehr. Einmal das System aufsetzen hatte gekostet, aber jetzt nichts mehr. Weil die Essenz, damit Content funktioniert, ist ja vor allen Dingen auch die Idee dahinter, die Botschaft, so die Message. So, jetzt kann ich das natürlich verschiedenst drehen in den verschiedenen Formaten, verschiedene Hooks und sowas. Aber der eigentliche Core ist die Idee. Und die kann ich nicht outsourcen, so einfach. Also, ich habe es bis heute nicht geschafft. Vielleicht hast du es geschafft, aber... die Idee kommt aktuell von mir und ich habe es mir halt so einfach wie möglich gemacht. Beispiel, ich kann einen Link von einem Podcast einfach da reinschmeißen, dann wird es transkripiert, Post rausgeschrieben, dann. Oder ich gehe auf auf mein Handy, mit WhatsApp ging es leider nicht, es ging nur mit Telegram, spreche meine Idee rein, die landet im System, Post wird geschrieben.
Mhm.
Das heißt, ich habe es so hinbekommen, dass es für mich sehr smooth ist, mit wenig Aufwand.
Und das funktioniert in deinem Stil?
Und das funktioniert in meinem Stil.
Und das funktioniert von der Copywriting-Qualität für dich, dass du sagen kannst, das,
korrekt,
das passt für dich so.
Genau, und ich habe da meine verschiedenen Kategorien. Ich habe so ein Testimonial-Framework.
Aber diese virale LinkedIn-Beitrag über dieses Sora 2, das hat auch die AI geschrieben?
Ja, 100%.
Krass.
Okay, aber was glaubst du, wo die Idee herkam?
Ja, das ist eh klar. Also die Idee ist klar, das ist logisch. Ja. Ideation kriegst nicht, aber das heißt, die Posts, das heißt, schriftliche Posts hast du AI, die für dich das schreibt.
Ja.
Insta-Stories, so Fragedicker, da schreibst du selber rein, oder?
Okay.
Was machst du noch auf Social Media sonst? Das ist eigentlich Social Media, gell?
Also die Podcast? Die Podcast-Sachen, ich mache dann sporadisch YouTube-Videos.
Okay. YouTube-Videos sind dann nicht Podcast-gleich?
Content. Sondern das sind, ich erkläre was, ich mache einen Shop-Breakdown, wo ich so eine Produktseite auseinandernehme. Okay.
Das heißt, warte ganz kurz, dein Podcast, den du aufnimmst, der ist nicht immer mit Video?
Nee.
Ah, interesting. Nee. Warum nicht?
Gute Frage. Ein Punkt ist für mich, und das habe ich jetzt einfach gemerkt seit 6 Jahren, diese Single-Episoden, für mich ist ja auch die der Flow, wie ich Content generiere. Ich will so wenig Friction wie möglich. Wenig Friction wie möglich,
da stimme ich zu.
So, und wenn ich merke, ich habe einfach für mich realisiert, diese Single-Podcast-Episoden, ich mache da 2 pro Woche, ab und zu dann so ein Interview.
Ja.
Ich will da keine Friction drin haben. Ich habe es natürlich alles ausprobiert im Video. Ja, keine Frage. Bin da nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe einfach gemerkt, wenn es dann losgeht mit Setup und dann musst du gucken und musst du auf deine Klamotten. Ich mache oft Podcast-Episoden morgens um 6. Nicht im Schlafanzug, aber ich gucke da nicht, wie ich in Kamera aussah, sondern ich hau da einfach den Value raus. Und das funktioniert für mich persönlich echt gut. Und das ist so der Grund, warum es da kein Video gibt.
Und wie kriegst du die Leute dann auf den Podcast, dass sie das hören? Wie kriegst du das hin, weil auf Podcast grown ist ja unmöglich, also nicht unmöglich, aber
ist schwierig.
Es gibt ja Podcast, Audio-Podcast grown ist ja quasi nicht existent. Super, du musst es ja von anderen Quellen hinkriegen. Ja. Wie ist da dein System? Wie holst du die rüber auf den Podcast?
Mehrere Quellen. Also eins ist der Newsletter.
Das heißt, über Newsletter schickst du jede Woche? Oder?
Schicken 2 Newsletter pro Woche, auch komplett mit Value. Und da sind immer Pitches auf, was heißt Pitches, Verlinkungen auf Podcasts zum Beispiel. Das ist ein Weg.
Schreibst du die selber oder ist das wieder
AI? Ich habe einen Copywriter.
Ah, warum machst du das nicht mit der AI?
Ist vielleicht der nächste Step.
Okay.
Also das ist ein Weg. Ja. Dann der zweite Weg ist, ich natürlich in meinen Instagram-Stories, immer wenn eine neue Episode rauskommt, Crosslinking.
Ja.
Wir machen Spotify-Ads.
Spotify-Ads, okay.
Das haben wir jetzt relativ neu, seit 3 Monaten. Ich habe 10 Ads aufgenommen. Mhm. 3 davon sind Winner-Ads und die skalieren wir gerade.
Ja.
Funktioniert.
Wie viel gibst du da aus?
Also im Monat 2,5K. Okay. Und das Spannende ist, ich bin ja voll neu in diesem Ads-Manager, also dieses Jahr erstmal eingeloggt. Spannende ist, die haben 2 Metriken, die finde ich sehr interessant. Und zwar Number of New Listeners und dann Average Downloads per New Listener. Das heißt, du siehst dann, okay, diese Ad hat irgendwie, keine Ahnung, 20 neue Listeners bekommen, aber im Durchschnitt hören die 7 Episoden an.
Ja.
Super spannend. Und du siehst es auf Ad-Ebene.
Und kannst du dort, wie kannst du das Targeting dort machen?
Wir haben Interessentargeting, also E-Commerce.
Interessentargeting, okay. Und die Ad selber, ist das dann eine Foto-Ad, Video-Ad, Text-Ad, Audio?
Audio.
Ja. Das heißt, die wird dann irgendwo eingespielt bei Leuten, die nicht Spotify Premium haben?
Ja, genau.
Ah, interesting.
Genau.
Also spannend.
Das ist ein Weg. Mhm. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert, ja.
Schickst du die dann immer auf Spotify oder schickst du die auf Apple Podcast von deinen Systemen? Also wo schickst du die hin? Von deinem E-Mail-Newsletter, von deinem Insta?
Also Spotify-Ads direkt auf Spotify, wenig Friction. Aber die anderen, die schicken wir auf Spotify. Ich mache immer regelmäßig Umfragen.
Okay.
Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, irgendwie 70-80% der Leute hören halt Spotify. Okay. Kann natürlich biased sein, weil wir jetzt seit 3 Jahren auch viel auf Spotify schieben. Yeah. Aber so der Trend, würde mich auch mal interessieren, wo deine Listeners sind, aber so den Trend, den ich wahrnehme, immer mehr hören Podcasts so auf Spotify anstatt auf iTunes. Früher war es andersrum.
Ja.
Ja. 2020 war es anders.
Ja, ja, fix. Das ist, also bei uns ist sehr interessant, unser Team hat ja, also wir machen ja immer mit Video vor allem. Ja. Und unser Team hat einfach einmal monatelang nichts auf Audio hochgeladen, sondern nur auf YouTube. Also unser Core-Pillar ist tatsächlich YouTube.
Okay.
Und ich halte es aber auch für sehr sinnvoll, Audio, die Dinge zu haben. Wir pushen den Traffic bis jetzt halt nicht wirklich gut aufs Audio rüber, weil man muss sich halt immer entscheiden, wo pusht man es hin, und wir versuchen halt auf YouTube zu pushen. Für uns funktioniert das ganz gut, aber ich glaube eine Sache, wenn ich einen Audio-Listener bekomme, ein YouTube-Schauer schaut manchmal ein YouTube-Video, ein Audio-Listener hört halt immer das, der binge-listent halt.
Yes.
Weil du halt im Audio, weil du halt im wiederkehrenden Modus bist, so bei Podcast, wenn ich einen höre, höre ich den nächsten automatisch an.
Ja, 100%. Gleiche Erfahrung.
Ja. Und deshalb, das ist natürlich sehr spannend. Okay.
Und noch eine Säule, die gut funktioniert ist, wenn wir Gäste einladen, also mittlerweile machen wir es so, wir haben einen Crawler, gebaut. Der crawlt Ecom-Founder, die auf Social Media über 50.000 Reichweite haben, also über 50.000 Follower. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bei mir Leute im Interview habe, die niemand kennt, die keine Reichweite haben, das Ding geht nicht viral, das bekommt nicht so viel Reach. Wenn ich da aber jetzt jemanden habe, ich hatte vor 2 Jahren war das, den Wadi Team, der ist in der E-Com-Bubble bekannt, der ist sehr polarisierend, jeder hat irgendwie eine Meinung zu dem. Der Podcast ging direkt krass viel Reichweite. Wir haben dann Reels rausgeschnitten. Die Reels haben teilweise über 2 Millionen Aufrufe bekommen. Total wild, hatte ich noch nie davor. Und über Gäste, die quasi Social Media viel Reichweite haben und relevant sind in der E-Com-Bubble, wenn wir die dann zeigen im Content und sowas, dann bekommt es viel mehr Reach. Und das ist auch ein sehr geiler Weg.
Ja, fix, fix. Das heißt, Gäste im E-Com, wo die Personal Brand auf Instagram mehr als 50.000 Follower hat. Correct. Das ist quasi das System. Ja. Und dann machst du Outreach, holst die rein in den Podcast.
Ja, genau, Und dann haben wir so einen Crawler gebaut, der halt eine Liste macht von diesen ganzen Leuten, und die kontaktieren wir dann halt über DMs auf Instagram, E-Mail, sowas.
Ja, okay. Okay, und das Outreach für Podcast-Gäste, machst du das auch du selbst, oder?
Nee, da habe ich jemanden, der das macht.
Okay, aus deinem Team.
Standard-Template. Und.
Okay, interesting. Cool. Jetzt sind wir Organic Content durchgegangen. Ja. Wie viel Zeit investierst du ungefähr in der Woche in Organic Content?
Halben bis ganzen Tag.
So viel? Boah, okay. Halb bis ganzen Tag, also so 8 Stunden.
Ja, also lass es mindestens 3 pro Woche sein, aber zum Peak kann es schon nochmal 8 Stunden sein oder so.
Okay, ja. Spannend. Okay. Jetzt haben wir viel über KI auch schon gesprochen, in einzelnen Sidesteps.
Ja, ja, ja.
Was sind die Dinge, die ihr jetzt bei KI fokussiert macht? Ja. Und was sind, jetzt haben wir natürlich das Thema LinkedIn-Content schon mal gehört, was alles noch? Was macht ihr genau im KI-Bereich?
Also wir nutzen KI viel auch im Fulfillment. Mhm. Heute gehören mir quasi 2 Agenturen. Wir haben jetzt viel über meine Hauptagentur gesprochen, über Ecomhaus. Wir haben dieses Jahr eine kleine Agentur dazu gekauft, strategisch.
Und darf man das fragen, wie der Deal da war? Fragen darf man, man kriegt nur keine Antwort. Gell?
Das darf ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber es ist für beide Seiten ein sehr, sehr guter Deal.
Okay, ja.
Ich kann dir das nachher im Privaten erzählen. Okay. Auf jeden Fall bei unserer großen Agentur, bei Ecomhaus, ist es so, dass wir jetzt seit 1,5 Jahren immer mehr KI in die bestehenden Prozesse integrieren. Ja. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ein System gebaut. Also lass uns mal das Ganze, weil viele haben ja auch so den Glaubenssatz, okay, KI ist total oberflächlich, ich kann keine Copy schreiben mit KI, weil das ist generisch, nicht spezifisch. Lass uns das mal alles außen vor, weil das ist immer nur eine Frage des Promptings. Ja? Mhm. Was wir aktuell bauen, ist zum Beispiel eine Datenbank, wo mein Team von Strategen, früher war das so, wenn die jetzt für unsere Kunden irgendwie eine Zielgruppe analysiert haben, Frauen über 40 mit Falten und sowas, wie sprechen die, was sind die Objections, was haben die für Pains, was wollen die? Früher haben wir das alles händisch gemacht, ja, mhm. Bewertungen durchgelesen, Foren, ich habe stundenlang YouTube-Videos früher angeschaut. Als ich noch im Fulfillment war, da habe ich früher sogar, das war bei einem Kunden Schack, die Matt, die machen so eine orangefarbene Akupressurmatte. So
geil, halt orange.
Ja, ich schick dir eine. auf jeden Fall, was ich früher gemacht habe, ist, ich habe diese ganzen Kundenbewertungen exportiert, da waren irgendwie 3000 Bewertungen, war irgendwie im Auto, 4 Stunden bin ich nach Berlin hochgefahren oder so und habe mir von Siri damals jede Bewertung im Auto vorlesen lassen, damit ich reinkomme, wie die Zielgruppe denkt, was sie sagt. So sind wir früher vorgegangen, ja. Heute haben wir eine KI, die das alles für uns macht. Das heißt, wir konnten die so trainieren, frag mich nicht wie, weil ich habe es nicht erfunden, sondern wir haben da Spezialisten für. Wir haben die KI so trainiert, dass wir verschiedene Datenpunkte, einmal sind die Kundenbewertungen aus dem Online-Shop, Amazon-Bewertungen, Foren, Kommentare auch unter YouTube-Videos von der Zielgruppe und daraus entwickelt sich dann dieser Kundenavatar, die Marketing-Angles, potenzielle Hooks und sowas. Das heißt, das ist so ein Beispiel, wo wir sehr viel KI immer mehr integrieren. Mhm. Auf der anderen Seite zum Beispiel auch viel mit Content. Unsere Kunden hatten oft super schlechte Bilder von Produkten oder auch gar keine Lifestyle-Bilder oder so. Heute kannst du mit Kive AI und Midjourney und sowas kannst du so absolut fotorealistische Product-Fotos machen. Niemand checkt, dass es KI ist.
Ja.
Und da entwickelt sich Video auch immer weiterhin. Mhm. Ja, Video ist noch nicht ganz da, aber seit Sora 2 und wir haben zum Beispiel Envato AI ist sowas, wo auch eine sehr, sehr hohe Realismusqualität hat. Das ist eine Frage der Zeit. In einem Jahr checkt niemand mehr, was real ist und was fake. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber.
Ja, ja.
Genau, und da fließt halt sehr viel rein. Und bei der zweiten Agentur, die ist noch relativ jung. Die gibt es jetzt seit 1,5 Jahren.
Wie groß sind die?
Wir sind eingestiegen, da waren die bei 10.000 im Monat. Jetzt machen die 100.000 im Monat. Das heißt, der Timeframe war jetzt so 8 Monate, also eigentlich crazy Wachstum. Kein Cent in Marketing, also extrem hohe Profitmarge. Und der operative CEO, der ist so smart, oder der war von Anfang an so smart, dass er komplett KI integriert hat. Das heißt, wir sind da spezialisiert auf so Advertorial Funnels, das sind dann so Blogartikelartige Werbeanzeigen, Longform und so weiter. Früher hat es 3 Wochen gedauert, bis du das von A bis Z hast. Von der Ideation, Copy, die Grafiken, dann musst du die Landingpage bauen, dann musst du das hosten und so weiter. Es war früher irgendwie ein Prozess von 3 Wochen und 2-3 Leute involviert. Ja. Jetzt hat er so einen Master-Make.com-Prozess mit, frag mich nicht, wie vielen 17, 18 einzelnen Steps. Da sind Steps dabei wie Deep Research, finde Studien über diesen Wirkstoff, solche Sachen. Oder generiere diese Grafiken, schreib die Copy, iteriere die Copy, mach sie spezifisch und so weiter. Wo er jetzt einfach in der Lage ist, ein komplett, teilweise qualitativ besseres Advertorial in 30 Minuten zu generieren. Kannst dir vorstellen, die Marge bei diesem Business ist sehr, sehr geil. Und das ist so, wie wir immer mehr AI nutzen. Ja. Mhm. Letzter Punkt noch dazu. Wir haben bei uns, also früher dachte ich immer so, wenn wir unserem Team sagen, beschäftigt euch mit KI, machen die das. Wir haben immer die Freitagnachmittage freigegeben, dass sie sich da quasi mit KI beschäftigen können. Ja, Pustekuchen. Wir mussten eine Person im Team beauftragen als AI-Verantwortlicher, der sich jede Woche damit beschäftigt, was sind für neue Tools am Start, wie können wir das nutzen, damit wir besser werden, und teach dann unser Team, der ist Teamleader im Creative Department. Und das hat dann den gewünschten Effekt dann erzielt.
Das heißt, der investiert einen Tag in der Woche oder die ganze Woche?
Nee, der investiert so einen halben Tag in der Woche.
Einen halben Tag in Research von neuen Tools, ja, und so weiter, genau, und so fort. Wie sehr bist du in den AI-Themen selber involved und drinnen?
Auch schon tief, aber er ist noch mal viel tiefer als ich, würde ich sagen. Das heißt, er ist auch mein Go-To, wenn ich da irgendwie mal Fragen habe.
Ja.
Und für die ganzen AI-Prozesse haben wir einen externen Partner, der uns da extrem hilft. Das heißt, die frage ich dann auch.
Ja.
Ich nutze selber natürlich auch KI, aber noch lange nicht auf dem Level, was mein Team so macht.
Ja, ja, safe, okay. Ja, interesting. Was mich jetzt interessieren würde, ja, ihr habt jetzt eine Agentur gekauft. Ihr habt jetzt eure eigene Agentur, habt ihr ein Beratungsbusiness.
Ja.
Erstens einmal, was ist die Long-Term-Vision? Wo wollt ihr das ganze Ding hingrowen? Und auch vielleicht eine Frage, die vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber ja, wo ich sehr neidisch bin auf dein Geschäftsmodell, ist, wir haben Heartbeat selber als Firma, und wir machen Beteiligungen. Wir beteiligen uns an Dienstleistungsfirmen.
Ja.
Wir haben aktuell 4 Firmenbeteiligungen und sind im Prozess, die weiter auszubauen. Und das sind alles, also jede davon ist mindestens 7-stellig, bis auf eine. Und das ist eine gute Entwicklung in den Firmen.
Mega.
Aber mein Gedanke ist natürlich, E-Com wäre halt noch einfacher scalable so irgendwie. Das ist so ein bisschen das, was ich sehe. Wir haben gar keine Expertise im E-Commerce.
Ja.
Aber um ein Beispiel zu nennen, wir haben ein E-Commerce-Unternehmen. Es ist nicht wirklich E-Commerce, weil die verkaufen hochpreisige physische Produkte über Sales Calls. Also, ja, aber das wird jetzt quasi, das Business wird geschiftet von einer Dropshipping-Firma, unter Anführungszeichen,
ja,
zu einem E-Commerce-Business.
Ja.
Was wir dort halt sehen plötzlich, Warenbestand frisst den ganzen Marge weg.
Natürlich.
Also es ist nicht wie bei uns, so Geld kommt raus aus der Firma, ich stecke es in Immobilien oder irgendwo,
ja,
sondern Geld kommt nicht raus, sondern wird refinanziert in Ware.
Genau.
So. Sehr, sehr funny Process,
ja,
aber und auch interessant für mich, weil dadurch lerne ich mental einfach nur, was es,
ja,
mental bedeutet, so, wenn man in diesem reinen Cashflow-Business läuft, ja,
ja,
und dann plötzlich so dieses, es ist jetzt kein wirkliches E-Com-Business, aber schon, ja, in gewisser Weise, ist es sehr interessant. Ja. Würde mich interessieren, Ich würde es wahrscheinlich richtig hart growen, wo ich sage, okay, ich mache Investments in E-Commerce-Firmen.
Ja.
Würde mich interessieren, was deine Gedanken dazu sind.
Ja.
Und genau, das würde mich auf jeden Fall
freuen. Ja, super gerne. Sehr, sehr geil. Du hast es absolut richtig erkannt. Agentur, Beratung, das ist ein Cashflow-Business. Ja, profitabel, kannst Cash rausziehen, ist geil. E-Com ist so ein bisschen auch wie Software. Du investierst, ja, lange und viel.
Und du bist sehr skalierbar.
Das hast du nämlich in Agentur und Beratung ein bisschen weniger. Ja,
brauchst immer Leute.
Man kann Agenturen skalieren. Letzte Woche war ich mit einem Ex-Agenturgründer essen. Der hat für 100 Millionen seine SEO-Agentur verkauft. Der hatte 800, ja, Mitarbeiter. Es geht schon.
Ja.
Wäre jetzt auch nicht mein präferiertes Ziel.
Ja.
Ja, weil ich will meine Firma auch relativ lean halten.
Ja.
Um zu dem ersten Teil deiner Frage zu kommen, was ist Long-Term-Game? Also E-Com-Haus soll noch mehr zur Spitze kommen. Ich glaube, wir sind so in den Top 3 in Deutschland.
Ja.
Wir wollen natürlich schon ganz nach vorne, und wir wollen vor allen Dingen auch, muss ich mir vorstellen, die ganze Szene ist ultra skeptisch. Ganz,
ja, ja,
viele wurden verbrannt von anderen Agenturen.
Safe.
Ich selber war wo ich Online-Händler war ich bei 3 verschiedenen Agenturen. Bei 2 wurde ich verbrannt, bei einer war so halbwegs okay. Das heißt, der ganze Markt, da gibt es halt viele schwarze Schafe und ist halt komplett verbrannt. Das heißt, wir stehen halt dafür, dass wir verlässlich sind. Das ist einer unserer Core-Values. Ja. Und das will ich weiter ausbauen, weil die deutschen E-Com-Founder, die haben das einfach verdient.
Ja. Ja.
Nicht jeder ist toll im Marketing. Ja. Die meisten sind irgendwie total geil im Produkt, aber halt Marketing fällt runter. So. Das heißt, das ist so die Vision für E-Com-Haus, noch weiter an die Spitze. Nicht unbedingt, ich will jetzt nicht mein Team verdreifachen oder so, aber halt einfach da noch mehr reingehen.
Was wäre so Zielgröße, wo du hin möchtest?
Mit E-Com-Haus 20 Millionen im Jahr, okay, würde ich so sagen. Und dann bist du in unserer Bubble schon.
Safe bist du.
Also ich kenne da keinen, der das.
Glaube ich auch nicht.
Niemand, der das sonst macht in der Bubble. Das ist so der eine Weg. Und der andere Weg, den du richtig angesprochen hast, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir haben versucht, seit 2021 in Kunden von uns zu investieren.
Mhm.
Wir waren damals natürlich noch total unerfahren, wie solche Deals aussehen.
Klar.
Der erste Deal war damals bei einer Maniküre-Brand. Du hast vorhin auch den Namen schon erwähnt. Da waren, da haben die gerade das erste Mal Seven Figures gehittet. Wollten wir rein.
Mhm.
Hat halt nicht funktioniert. Dann haben wir sie weiter betreut. Dann haben sie 8 Figures gehittet. Und dann haben wir irgendwann bis 30 Millionen haben wir, glaube ich, mit denen gearbeitet.
Ja, okay.
So, wäre eine richtig geile Journey gewesen.
Ja.
Okay, erledigt.
Dafür war der Retainer.
Ja, gut.
Nein, das war schade. Also, das steht in keiner Relation.
Ja, ja, natürlich.
Steht in keiner Relation.
Genau. Und wir haben das zweite Mal auch probiert bei einer Skincare-Marke.
Ja.
Ich glaube, es war so ein Jahr später. Ähnlicher Case. Die waren so bei 1 Million im Jahr. Wir haben gesagt so, hey, wir sehen krank Potenzial. Lass uns das zusammen machen. Wir haben super viel Erfahrung. Wir haben die ganzen Daten. Wir haben das Team. Macht einfach voll viel Sinn. Wir wollten damals 35%. Die Founderin war offen, aber nach 2 Monaten und auch M&A-Beratern und so, hat sie gesagt, nee, ich will es doch alleine machen. Wir haben gesagt, komm, wir helfen dir, wir skalieren bis auf 30 Mio, das haben wir nämlich schon mal geschafft, wir wissen, wie das geht im Beauty und dann lass uns alle einen schönen Exit machen, weil dann ist halt Payoff davor.
Ja.
Das ist kein Cash eigentlich. Nach 2 Monaten, nein, okay. Dritter Kunde, wo wir es probiert haben, das war Anfang dieses Jahres, ist ein Coaching-Kunde bei uns, der verkauft so Kreatin-Gummibärchen.
Kreatin-Gummibärchen.
Geil. Und der kam ins Training, 0 Euro Umsatz und dann erst mal irgendwie 5.000, dann 10.000, dann 20, dann 40. Also du konntest halt so sehen. Also hat funktioniert, Product Market Fit. Und dann habe ich gefragt, warum wechselst du nicht weiter? Und er hat gesagt, so, ja, ich will meinen Supplier wechseln, ich will weg von China, ich will hin nach Deutschland, aber Mindest Order Quantity, ich brauche irgendwie 40.000 Euro. Dann habe ich gesagt, gib mir mal deine Handynummer, lass mal schreiben auf WhatsApp, weil das ist natürlich eine spannende Opportunity, gibst dem Geld.
Perfekt. Geld need ist perfekt. Perfekter Zeitpunkt.
Und dann haben wir die Daten, wir haben da so ein Spreadsheet, wo halt alle KPIs ausgefüllt werden und da habe ich schon gemerkt, First-Time-Founder, Anfang 20, muss die KPIs erklären, weiß ich nicht, ob ich da so richtig Bock drauf habe und da haben wir dann vor unserer Seite
das gesagt. Das heißt so dachschräge Unternehmer quasi, oder?
Was heißt das?
Dachschräge Unternehmer heißt,
der sitzt im Kinderzimmer so.
Das sitzt im Kinderzimmer, genau. Also im E-Commerce gibt es das ja, ich weiß nicht, wie wir darüber gesprochen haben, aber das gibt es in der B2B-Dienstleistung so nicht.
Ja.
Weil in der B2B-Dienstleistung musst du mit einem Unternehmer reden und musst ihm in die Augen schauen und reden.
Ja.
Du kannst aber aus der Dachschräge heraus, während du 18 bist gefühlt und ausschaust wie 12, kannst du E-Com scalen. Das geht in der B2B-Dienstleistung nicht, deshalb habe ich so spaßhalber gesagt, so, es gibt halt in der E-Com-Szene viele, viele ganz extrem Junge, die auch jung ausschauen. Ja. So. Ich war mal auf einem Event von so einem E-Com-Unternehmer und da waren viele Unternehmer, wo ich mir gedacht habe, krass, das ist halt wirklich so sehr, sehr jung halt.
Ja.
Deshalb ist bei uns nicht, bei unserem Kunden, also ich kann sagen, es gibt Ausreißer, aber selbst von den Ausreißern, die wirklich jung viel Umsatz machen, denen sieht man trotzdem, die müssen gewisses Charisma haben, die haben eine gewisse Energie, die schauen auch jetzt nicht so dachschrägen unternehmermäßig aus.
Ja.
Und das ist im E-Com, finde ich, richtig geil. Zum Beispiel, als ich angefangen habe mit 22, Alter, ich habe ausgeschaut wie so ein dachschrägen Unternehmer, ja. Und das war halt im B2B am Anfang Sache, ja. Und deshalb dachschrägen Unternehmer.
Was für eine Metapher, geil, die nehme ich mit. Genau so einer war es.
Ja.
Also no front, super erfolgreich,
wird
alles weiterhin gut skalieren, aber da war ich dann auch raus, weil ich bin jetzt zu lange in dem, ich bin zu alt dafür, dass ich auf sowas Bock habe. Das heißt, der dritte Case, der fiel dann raus. Dann haben wir die Agentur gekauft. Das war der erste Case, der dann auch mal wirklich funktioniert hat. War geil. Und jetzt sind wir auch gerade wieder bei einem Kunden dran, wo ich extrem geisteskrank Potenzial sehe. Ich darf dir jetzt noch nicht sagen, um was geht. Aber sehr, sehr starkes Fundament, geile Founder-Story, geiles Produkt, total im Wachstumstrend, total viel Proof. Höhle der Löwen hat da auch investiert und so. Und da sind wir gerade dran.
Ja.
Das heißt, wenn du mich so fragst, wie gehen so die nächsten Jahre, was ist so meine Vision? Mehr in Beteiligung. Weil wir haben einfach so viel Wissen und auch Ressourcen akkumuliert die letzten 6 Jahre. Wir wissen das halt einfach. Wir können das halt sehr einfach Plug and Play da reinmachen. Und das ist so die
Next Steps. Voll. Das ist auf jeden Fall. Also das ist was ich immer gut finde beim Agenturmodell oder bei einem Modell, wo du halt viel mit Kunden intensiv zusammenarbeitest, ist, du baust dir halt diese Nischenexpertise auf. Dieses, sagen wir, keine Ahnung, ich mache Kundengewinnung für Zahnärzte, dann gewinne ich halt Kunden für Zahnärzte, mache ich irgendwann 100.000 monatlich, dann mache ich irgendwann 300.000 monatlich.
Ja.
Wenn ich 300.000 monatlich mache, habe ich, wenn ich geschicktes Business habe, mache ich soliden Profit.
Ja.
Und dann kann ich halt den Weg gehen, mich an Zahnärzten Schritt für Schritt, ich habe den Zugang zu den Zahnärzten, ich weiß, wer ein guter Zahnarzt ist, aber ich weiß nicht, ich weiß, was geile Produkte im Zahnarztbereich sind, ich weiß alles im Geschäftsmodell, hoffentlich, wenn ich die gut begleite, und kann dann halt in den Bereich gehen, wo ich halt die Profits, die ich habe, investiere. Ich weiß nicht, kennst du einen Andrew Wilkinson zufällig? Nee, es ist so ein Ami-Dude, der ist ein richtig spannender Typ, der hat MetaLab, also hat eine Agentur gestartet, die haben so die haben so UX-Design und so gemacht für verschiedene Startups. Und die haben zum Beispiel Slack UX-Design damals gemacht und so. Okay. Ein paar Agenturen. Und der hat dann die Agenturgewinne, also der hat die Agentur aufgebaut. Und irgendwann hat er sich aus der Agentur zurückgezogen und hat quasi Tiny gestartet. Tiny ist so eine Investmentfirma, mehr oder weniger. Und der hat einfach die Gewinne genommen von MetaLab und hat die investiert in andere Businesses. Und hat Beteiligungen dort gemacht und hat halt mit seinem Know-how, was er gehabt hat, Marketing und so weiter und so fort, hat halt die Beteiligung dann gegrowt. Und der ist dann public gegangen und sein Stockportfolio ist jetzt runtergegangen, aber der war irgendwie mit 35, 36 war er fast Milliardär. Ja? Krass. Und richtig krasser Dude und ist, glaube ich, er macht es ein bisschen passiver, also er hat irgendwie 36 Portfoliofirmen oder so, also recht viele. Aber ich glaube, dass das einfach, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten im Agency-Bereich, glaube ich. Entweder du baust die Agentur auf und verkaufst sie, geht nach wie vor gut, ja. Ja. Oder du baust sie auf und gehst dann halt in den M&A-Bereich und baust dir halt deine Dinger zu, du kannst Agentur auch unendlich scalen. Aber ich glaube, der Ansatz, zum Beispiel bei uns ist ja auch so, wir haben unser Businessmodell, wo wir zum Beispiel einen Kunde, von dem ich gesprochen habe, die sind bei 5.000 monatlich zu uns gekommen, die im letzten Monat 100.000 Monatsprofit gemacht. Geil. Ja, innerhalb von, keine Ahnung, 2,5 Jahren wachsen. Ein geiles Wachstum und kann man mit growen und mit Weiterentwicklung machen und da kann halt viele, viele positive Dinge dann entstehen, weil die Ressourcen in Heartbeat können wir halt wirklich gut Firmen skalieren.
Voll.
Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Modell.
Ich finde es ultra smart, wenn man am Anfang sich so ein bisschen auf ein Cashflow-Business fokussiert, weil dann baust du halt die Ressourcen auf, genau, um dann eben in E-Com und in SaaS oder sowas reinzugehen, weil das ist, wie du sagst, schon sehr kapitalintensiv.
Safe.
Und das brauchst du ja irgendwie.
Ja. Ja. Voll. Ich meine, ein Freund von uns, den du auch jetzt getroffen hast, ja, der da 8-stellige SaaS-Firma aufbaut. Keine Ahnung, was das im Start gekostet hat, aber jetzt hat er halt ein Asset, was mindestens einmal 100 Millionen schwer ist.
Ja, ja, die Multiples auf SaaS, genau, ist geistkrank, ja.
Und deshalb richtig spannender Case. Ja. Geil. Alright, wir sind durchgegangen Recruiting, wir sind durchgegangen Sales, wir sind durchgegangen Marketing,
ja,
wir sind durchgegangen Zukunftsperspektiven. Was mich noch interessieren wird, Geldsysteme. Also wo legst du dein Geld hin? Wenn ihr Profits macht,
ja,
wie ist dein Ziel, viel in Firmenbeteiligungen abzusetzen? Ist dein Ziel irgendwie Krypto, die Sachen reinzuwerfen? Was ist deine Investmentstrategie?
Ja, ja. Also ich bin jetzt schon einige Jahre, ich werde jetzt 38 nächsten Monat tatsächlich. Ich habe viel privat auch vorgesorgt. Ja, ich bin viel in ETFs, in Aktien. Ich habe Gold. Ich bin ein kleiner Uhrensammler. Ich habe Bitcoin, ich habe 2017 angefangen, in Bitcoins zu investieren.
Scheiße. Quality, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich mache noch Fix- und Flip-Deals mit, also Immobilien.
Okay.
Zwar nicht operativ, sondern nur als, also Anführungszeichen, nur als Geldgeber.
Ja.
Ich habe da 5 verschiedene Partner und auch im Fix- und Flip ist Kapital eigentlich immer so der Engpass.
Ja.
Das heißt, meine Gewinne, die investiere ich dann da ganz gerne.
Ja.
Und so ist eigentlich, wie ich es verteile. Ich habe jahrelang, mich indoktriniert, wenig für Konsum auszugeben, alles zu investieren. Das hat sich natürlich mega geil ausgezahlt.
Ja.
So langsam gönne ich mir auch öfters mal was. Was heißt so langsam? Schon seit ein paar Jahren, aber...
Was gönnst du dir, wenn du Geld ausgibst?
Ja, vielleicht steht jetzt bald mal ein neues Auto an. Uhren ist natürlich auch so ein Thema oder schöne Urlaube. Ich war jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin in Island im Sommer. Das war das zweite Mal, wo ich jetzt in Island war. Ich habe gesagt, ich will einfach den geilsten Island-Urlaub ever machen. War ein guter 5-stelliger Betrag in diesen 16 Tagen. Und wir haben alles gemacht und auch so, weißt du, wir hatten das Glück, dass ein Vulkan ausgebrochen ist. Und ich habe so einen fetten Jeep gemietet, dass wir in die Highlands fahren können. Ich war so im Jeep und meine Freundin so, hey, mein Dad schreibt mir gerade, dass hier ein Vulkan heute Nacht ausgebrochen ist. Ich sag so, ja, wo ist der? Und sagt er, 4 Stunden von hier weg. Guck, ob man da irgendwie hinkommt. Und dann haben wir herausgefunden, okay, alles evakuiert, alles gesperrt. Aber es gab einen Helikopter, der dahin fliegt. Natürlich diesen Helikopter gebucht und über Lava solches.
Oh.
Da investiere ich extrem viel, also ja, extrem gerne mein Geld,
ja,
weil ich glaube, und ich habe letztens ein gutes Buch gelesen, das heißt Die with Zero. Das hat meinen Glaubenssatz nochmal so ein bisschen bestärkt, so was ich denke. Man lebt halt, also das Leben ist halt so die Mixtur aus den ganzen Erfahrungen, die man halt so im Leben macht. Und Geld ist geil, Geld ist geil, ja. Geld ist, hilft viel, löst ganz viele Money-Problems. Aber diese ganzen Experiences, die man damit machen kann, die machen mich zumindest echt happy. Und ich sage jetzt nicht, dass man viel Geld für jede Experience braucht, aber man kann natürlich dann auch so Helikoptersachen machen, wenn man Geld hat. Auf jeden Fall, da investiere ich auch sehr, sehr gerne Geld. Was mich happy macht, ist, solche Erfahrungen zu teilen mit meinen Liebsten. Also ich mache viel mit meiner Freundin. Wir waren jetzt letztens auf Teneriffa eine Woche mit so einem Best Friends, wo ich dann so ein bisschen die Touren organisiert habe, weil ich wusste, was halt gut ist, weil ich war jetzt 8-mal auf Teneriffa oder so. Yeah. das, was mich dann, das macht mich happy. Und da investiere ich halt auch Geld.
Ja, geil, spannend. Ja. Dein Geschäftspartner lebt ja, glaube ich, auch auf Teneriffa.
Der ist ausgewandert, ja.
Der ist ausgewandert. Teneriffa ist ja ein spannender Ort für mich. Warum ist Teneriffa spannend für mich? Das Wetter ist ja ganzjährig zum Glück warm.
Ja.
Das finde ich richtig geil dort. Die Infrastruktur ist quasi nicht existent. Das ist ja schon irgendwie wild. Also wenn man jetzt Dubai vergleicht so.
Ja.
Genau, anderes Game. Es ist halt keine Infrastruktur, die dort ist. Die Zeitzone ist ja, glaube ich, wie London, oder?
Es ist eine Stunde früher als Deutschland.
Genau, ja. Was die schlimmste Zeitzone für mich am Planeten ist, aber finde ich interessant. was ist so das, wie Teneriffa für dich ist und wie das für ihn ist? Der mich interessiert, weil ich war als Kind viermal auf Teneriffa und ich finde es halt, also ich liebe Wärme, obviously, weil sonst würde ich nicht in Dubai leben. Ja. Ich liebe Wärme, zum Beispiel der Dubai-Sommer stört mich nicht wirklich. Mir ist es jetzt schon fast zu kalt.
Okay.
Und jetzt ist es irgendwie 31 Grad Mittag und in der Früh irgendwie 22 oder so.
Ja.
Und ich liebe Wärme. Ja. Teneriffa hat ja auch einen starken Wind, ist auch sehr windig.
Teilweise,
ja. Ja, genau. Der mich interessiert, so deine Gedanken dazu.
Ja, also warum mag ich Teneriffa? Zum einen mein bester Freund und Geschäftspartner lebt da. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Es ist, glaube ich, dieser Wechsel von diesen ganzen Sachen. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Klimata auf der Insel.
Mhm.
Du hast von Dschungel.
Ja, ja, stimmt, der Norden ist ja dschungelig.
Bis fast so Wüste. Ja. Und dann hast du Berge und alles Mögliche.
Das stimmt, ja. Ich habe den Norden ganz vergessen.
Genau, Norden ist halt super grün. Da hast du die ganzen Pflanzen. Im Süden halt fast gar nicht.
Ja, ich würde im Norden wohnen und all das. So geil.
Dann hast du halt diesen höchsten Berg von Spanien, der Teide, der Vulkan. Ja. Kannst du halt hochgehen, über den Wolken kannst du dann wandern, dann kannst du Stargazing machen, dann siehst du alle Milchstraßen. Also, das finde ich schon geil.
Ja.
Ich glaube, ich habe jede Activity fast gemacht, die man da machen kann. Also so langsam gehen mir auch ein bisschen die Ideen aus.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob ich 20 Mal nach Teneriffa gehe.
Ja.
Nach 8 Mal habe ich jetzt schon echt viel gemacht.
Ja.
Aber das sind so die Gründe, warum ich da gerne hingehe und vor allen Dingen natürlich wegen der Sonne. Also wir waren zum Beispiel mal 2 Monate da im Winter, wo es halt in Deutschland voll kalt ist.
Ja.
Das enjoy ich dann extrem.
Ist im Hochsommer dort auch warm, oder?
Im Hochsommer hast du so wie jetzt quasi 31, 32, geil. Sowas.
Also kälter als auf Mallorca dann eigentlich, gell?
Ja, und im Winter hast du eigentlich so 18 bis 20.
18 bis 20, okay.
Ja, ja. Genau, und mein Geschäftspartner, Emanuele, der ist ausgewandert vor 3 Jahren. Wir haben uns in München damals kennengelernt. Und er hat immer davon geträumt, von der Insel zu arbeiten, von der Insel zu leben.
Fix.
Sein ultimativer Traum ist quasi ein Haus am Strand. Das hat er noch nicht.
Ja.
Der hat jetzt dieses Jahr ein Haus gekauft, aber das ist noch so 100 Meter weg vom Strand.
Ja.
Also muss er ein bisschen was hinarbeiten. Aber für ihn war das halt der Lebenstraum und der genießt es komplett. Hat jetzt auch geheiratet, hat da jetzt das Haus. Also Mittelpunkt ist Teneriffa.
Nice.
Und ja.
Cool. Spannend, spannend. Und jetzt habe ich noch 2 kurze Abschlussfragen an dich.
Ja.
Die erste Abschlussfrage, die ich habe, ein Agenturinhaber, der 50.000 monatlich macht.
Ja.
Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Dinge, wenn du rückblickend zurückschaust? Ja? Was sind die wichtigsten Dinge, auf die man sich konzentrieren soll? Was soll man machen? Was sind so die wichtigsten Dinge, wenn man wirkliches Wachstum möchte, deiner Meinung nach?
Erstmal Fokus auf Fulfillment, exzellent machen. Die Dienstleistung muss einfach wirklich, wirklich top sein.
Ja.
Warum? Erstens, der Kunde hat es verdient. Aber zweitens, wenn man eine exzellente Arbeit macht, bleiben Kunden länger, Kunden empfehlen einen und bekommt über Empfehlungen schon mal sehr gute neue Kunden.
Ja.
Also das heißt, das Fundament muss auf jeden Fall sehr, sehr stark sein, Fokus auf Fulfillment, jeden kleinen Bump in der Dienstleistung ausbügeln, richtig gute Leute reinholen, das Fundament muss geil sein. Wenn man jetzt vorne mehr reinkippen möchte, ja, für Wachstum, mehr Kunden, mehr Leads oder sowas, heutzutage würde ich anfangen mit einem Lead Magnet. Ich würde sowas Ähnliches machen wie du. So eine, du hast, glaube ich, gesagt, LinkedIn.
LinkedIn Bibel heißt sie bei uns.
Irgendwas full of value.
Ja.
Ja? Ich würde gucken, wer ist eigentlich mein ICP? Was hat er für ein Pain? Was hat er für ein Desire? Kann ich irgendwas machen, was von Wert hat und es ihm einfach geben?
Ja.
Value upfront. Weil das generiert auf der einen Seite Reziprozität.
Ja.
Auf der anderen Seite merkt dein Gegenüber, hey, du bist Experte, du kannst mir helfen und es baut halt extrem Trust auf.
Ja.
Das heißt, heute würde ich auf LinkedIn gehen, ich würde einen Post machen, ich würde da ein Lead Magnet nicht bewerben, aber halt quasi pitchen und du schickst es dann per DM. So, und dadurch bist du natürlich schon mal im Gespräch und dann würde ich einfach, die Tür ist ja schon offen, du hast den Fuß schon in der Tür. Da würde ich einfach wie ein ganz normaler Mensch, nicht irgendwie salesy oder pitchy, irgendwie komische Sachen machen, sondern einfach wie ein natürlicher Mensch schreiben und gucken, ist da vielleicht ein Bedarf, kann ich der Person vielleicht helfen und dann in den Call reinjumpen und ein ganz normales Verkaufsgespräch führen. Jetzt nicht irgendwie wie ein Bekloppter so ein Skript vorlesen, sondern halt schon natürlich und authentisch. Und so ist es relativ easy, zum Start schon mal Kunden zu gewinnen. Ja? Ich würde mich darauf fokussieren, wenn ich so ein Lead Magnet mache, jetzt nicht das zu machen, was alle anderen machen, sondern irgendwas Uniques, auch ein uniques Naming. Was für uns zum Beispiel mega gut geholfen hat, war, wir haben so eine Checkliste. Das ist aber jetzt nicht einfach eine Checkliste, sondern die hat 281 Punkte mit Beispielen, Erklärvideos, was Online-Händler sich abchecken können in der Skalierung. Und die heißt E-Commerce 8-Figure-Checkliste für 49 Euro. Und da ist einfach massiv Value drin. Ja. Könnte man wahrscheinlich für 1.000 Euro verkaufen, so vom Value. Das heißt, in diesem Lead Magnet, es muss irgendwie unique sein, es muss massiv overdelivern und dann hast du schon sehr, sehr gut den Fuß in der Tür. Ja. Ich glaube, so würde ich anfangen. Content Marketing ist halt so ein Long-Term-Game.
Ja, ja.
Als ich die ersten Kunden aus dem Podcast gewonnen habe, es hat bestimmt 2 Jahre gedauert oder so. Mhm. Ja, aber ich hatte auch noch keinen Pitch und so. Aber Content Marketing dauert. Ich würde eher so, vielleicht noch eine kleine Anekdote. In meiner ersten Karriere, ich war ja nicht immer E-Com und Marketing, ja, in meiner ersten Karriere war ich UI-UX-Designer. Mhm. Ja. Und ich war da Freelancer. Ich musste ja auch Kunden gewinnen und ich hatte damals keine 2.000 Euro Monatsumsatz oder so. Ich hatte noch gar keine, noch null Ahnung von irgendwas. So, was habe ich gemacht? Ich bin irgendwann auf den Trichter gekommen. Für mich sind die besten Kunden andere Agenturen, die große Kunden haben, weil die nehmen mir so ein bisschen die Akquise ab, weil die machen selber Akquise und ich bekomme dann das ganze Fulfillment und ich kann mich dann 100% auf meine Tätigkeit, damals hatte ich auch keinen Bock auf Marketing und Sales. Ja. Ja, heute liebe ich es, aber damals auf gar keinen Fall. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin auf Google, habe eingegeben, Designagentur Deutschland oder so, habe bei 100 Websites aus dem Impressum die E-Mail rausgezogen, habe eine Standard-E-Mail geschrieben. Ich war ganz am Anfang, ja, ich hatte noch nicht mal ein Portfolio. Ich habe mit Photoshop 2 so Fake-Webseiten mit Blindtext, Lorem Ipsum, bla bla bla, 2 Designs gemacht und gesagt, hier bin ich, bin Freelance-Designer, spezialisiert UI, UX. Gut, es war 2009 oder 10. Habe das rausgeschickt, 10 Antworten bekommen, 2 Aufträge und danach ging alles über Empfehlungen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch funktioniert. Vielleicht, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Aber wenn ich am Anfang, ich würde einfach Schlagzahl rausballern.
Ja, ja. Safe.
Heute würde ich auch nicht mehr 100 machen, sondern 1.000 E-Mails.
Ja.
Aber
safe, wird es auch brauchen mindestens.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, nice, cool. Alright, eine kurze Abschlussfrage an dich noch. Wir wollen ja immer coole Podcast-Gäste reinholen. Wir sind ja in dieser Agentur, Online-Marketing-Bubble, B2B-Dienstleister-Bubble. Wer wären so 2, 3 Podcast-Gäste, die wir unbedingt haben müssten, die du kennst?
Okay, sehr, sehr coole Frage. Hattest du schon den Fabian von OneTrack hier?
Ja.
Okay, Mist. wen kann ich einladen? Ich würde an deiner Stelle einladen Moritz Frankl von Ecomtorials.
Okay.
Der super interessante Person im E-Commerce. Wen würde ich noch einladen? Ich kenne nur Ecom-Leute. Ich kenne wenig so andere Agenturen.
Okay, das ist, du kennst nur die Ecom-Bubble.
Ich kenne hauptsächlich die Ecom-Bubble.
Okay.
Ja. Lass mich nochmal drüber nachdenken.
Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mal Moritz mit.
Alright. Cool.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst.
Danke für die Einladung.
Hat mich sehr, sehr gefreut. For Friends, ich hoffe, da war maximal viel Value für euch dabei, wie man magische Lead-Magneten baut, wie man Ads skaliert, wie man AI geil verwenden kann und was man alles machen kann, um eine wunderschöne B2B-Dienstleistung zu skalieren. Vielen, vielen Dank und damit sind wir durch.
Vielen Dank.
Geil, mega.